Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und euren Geschichten von der Jobsuche. Mir ist nämlich aufgefallen, ich kenne einfach ein paar Leute, die gerade auf Jobsuche sind. Und das sind momentan ein paar mehr Leute, als ich gewohnt bin, dass welche auf Jobsuche sind. Außerdem ist meine Freundin gerade auf Jobsuche. Dadurch ist meine Wahrnehmung ein wenig stärker selektiv, als sie das möglicherweise an normalen Tagen oder in normalen Monaten wäre. Falls ihr also einen Job für meine Freundin wisst, immer her damit, ne? Wir nehmen natürlich nicht alles. Jedenfalls habe ich gedacht, ach Mensch, wenn sowieso gerade irgendwie Leute Jobs suchen, das ist ja auch immer ganz interessant, ne? So zu gucken, wer will eigentlich wo arbeiten und wie kommt eigentlich derjenige, der da irgendwo arbeiten will, dahin? Also ich kenne das ja von mir auch, dass ich häufig gefragt werde, so, wie kommt man denn eigentlich zum Radio? Ich würde sogar ein Radio mal machen. Und bei all dem ist mir aufgefallen, dass ich mir noch nie auf herkömmliche Weise, ich bin mir übrigens völlig darüber im Klaren, in was für einer privilegierten Situation ich mich da befinde. Ich habe aber noch nie auf herkömmliche Weise nach einem Job suchen müssen, also noch nie irgendwie Bewerbungen schreiben müssen und so diese ganzen, ich weiß, auf gut Deutsch, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man sich einen Job sucht. Ich weiß nicht, wie man Bewerbungen schreibt. Ich weiß nicht, wie man Bewerbungen designt. Ich weiß nicht, wie da die Ansprache ist, wie die Anrede ist. Ich habe noch nicht mal ein Arbeitszeugnis bisher bekommen. Die Geschichte meiner Arbeitszeugnisse ist auch so eine. Ich habe dreimal gefragt, früher, also vor vielen Jahren, bei so Firmen, wo ich gearbeitet habe, und dreimal die Antwort gekriegt, ja, schreib's dir selbst, ich unterschreib's dann. Und habe mir dann gedacht, ja gut, dann braucht man das auch nicht, wenn das sowieso so wenig wert ist in dieser Branche. Dummerweise habe ich dann die Branche gewechselt und denke mir jetzt manchmal, ja, hättest du damals vielleicht ein Zeugnis schreiben lassen, hättest du es heute vielleicht ein bisschen einfacher in einigen Ecken und Enden. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ich Zeugnisse hätte mir schreiben lassen damals, ich wüsste überhaupt nichts mit denen anzufangen, außer sie vielleicht abzuscannen und als PDF mit einer kurzen Mail, hi, ich würde gern bei euch arbeiten, abzuschicken. Aber angeblich ist das ja vollkommen unprofessionell und macht überhaupt nichts her. Und solche Bewerbungen führen ja niemals nicht zum gewünschten Erfolg. Sagt man. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ihr müsst mal so ein bisschen mit mir einen Realitätsabgleich machen. Wie gesagt, ich musste mich noch nie so um einen Job bewerben, wie ihr das möglicherweise gemacht habt. Wenn ihr mit der Schule fertig wart oder mit dem Studium fertig wart, eine Bewerbung geschrieben mit so Foto in der Ecke und das dann im richtigen Satz gesetzt und die Abstände so richtig und sehr geehrter Herr Schneidereit, hiermit bewerbe ich mich, ich wollte schon immer was mit Medien machen oder irgendwie sowas. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und wie geht's denn dann eigentlich weiter? Also dann schickt ihr Bewerbungen. Ich höre öfter mal von euch, dass insbesondere die sogenannten Geringqualifizierten, die dann irgendwie in einer Mittelfrist- oder Langzeitarbeitslosigkeit sogar rumhängen, 50, 60, 80, 100 Bewerbungen geschrieben haben und nicht ein einziges Mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind. Das ist ätzend. Was aber auch möglich ist, oder was ich mit Verlaub im Moment interessanter finde, ist, was passiert denn eigentlich, wenn ihr zum Vorstellungsgespräch eingeladen werdet? Was passiert da? Also sitzt ihr da im schönen Konfirmationsanzug und müsst irgendwie die große Unterwerfungsgeste eurem zukünftigen oder gewünschten Chef gegenüber machen? Oder ist das alles ganz cool und entspannt? Also ich weiß überhaupt nicht, wie man sich einen Job sucht. Und ihr seid heute Abend eingeladen, mir genau das zu erzählen. Da gibt's ja bestimmt auch die ein oder andere abenteuerliche Geschichte. Also möglicherweise seid ihr berufstätig. Wie seid ihr eigentlich berufstätig geworden? Was habt ihr gemacht, dahin zu kommen, dass ihr da seid, wo ihr gelandet seid? 0800 80 5x5 ist unsere Nummer. 0800, also kostenfrei, ne? Impliziert ja immer so, dass es einen Mangel gäbe, ne? Es ist kostenlos, heißt ja, eigentlich müsste es was kosten, aber hat noch nicht mal Kosten, das Ding, ne? Das wollen wir nicht. Wir nennen es kostenfrei, weil kostenfrei klingt nach Freiheit und Freiheit ist ein Wert, den wir alle gerne haben wollen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Falls nicht, können wir da ja auch nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Was ist eigentlich Freiheit? Schreibe ich mir mal auf. 0800 80 5x5. Geschichten von der Jobsuche sind heute Abend gefragt. Eigentlich als Realitätsabgleich für den geschwätzigen Gastgeber dieser Sendung heute Abend. Und sein Name ist Holger Klein und er lädt euch ein anzurufen. 0800 80 5x5. Und den Anfang macht jemand, der überhaupt nicht aus unserem Sendegebiet kommt. Ist ja Wahnsinn. Der Sebastian aus Köln. Hallo Sebastian.
Ja, hallo.
Habt ihr denn kein eigenes Radio da?
Doch, natürlich, aber
Da ich eigentlich aus Trier komme und da immer das Ding höre. Ja, und zurzeit bin ich sozusagen auf der Durchreise, übernacht einmal nur hier in Köln und fahre dann direkt weiter Richtung Bremen.
Und wo du uns dann auf Bremen 4 hörst, was ja auch sehr praktisch ist. Genau. Das heißt, du hast im Grunde hast du nur so eine Empfangslücke in Nordrhein-Westfalen, ne?
Richtig, richtig. Ah. Was ich eigentlich sehr schade finde, muss ich sagen. So, also ich habe ja gehört, es geht ja heute um die Jobsuche. Mhm. Und da dachte ich mir, rufe ich einfach mal an, weil ich hatte auch eine sehr lange Zeit das Problem, dass ich gar keinen Job gefunden habe. Und habe dann über normale Bewerbungen bis ganz viel versucht, an meinen Lieblingsjob ranzukommen. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht.
Also du hast deinen Lieblingsjob nicht gefunden. Das heißt, du hast, weil ich sehe, bei mir steht auf dem schlauen Display steht, du bist 20 Jahre alt. Und genau. Ich kann immer gar nicht verstehen, wie das denn überhaupt geht, dass man, wenn man nicht gerade krank ist, jung und arbeitslos sein kann. Das kapiere ich immer gar nicht.
Ja, nein, ich hatte eine Ausbildung gemacht als Fachverkäufer bei der Bäckerei und hatte mir, also das mit den Kunden hat mir auch sehr gut gefallen alles, aber das war dann doch irgendwo nicht mein Geding gewesen, habe meine Ausbildung dann fertig gemacht, aber war dann natürlich weiterhin auf Suche, hatte auch verschiedene Praktika gemacht und
was,
so.
Was war der Job, den du haben wolltest?
Mein Job, den ich haben wollte, das war Fachlagerist.
Fachlagerist?
Was ganz anderes als das, als ich in der Ausbildung gemacht habe.
Was ist das? Sind das die Typen, die so große Lagerhallen im Grunde bestücken, verwalten und so? Oder was macht sie?
Genau, richtig. Also okay. Ich arbeite zurzeit in Trier noch bei JTI als Fachlagerist. Und ja, dort geht es eigentlich darum, dass man, also JTI stellt Zigaretten her in verschiedene Länder und die müssen natürlich dann einsortiert werden in verschiedene Fächer, je nachdem, also wir haben verschiedene Marken auch und natürlich geht das in verschiedene Länder, dann auch je nachdem gibt es verschiedene Regale und so weiter und das muss dann natürlich alles gemacht werden und wenn die LKWs beladen werden, ob denn die Anzahl alles stimmt und ob die Ladung in Ordnung ist und so weiter, das muss alles gemacht werden. Ja, und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe zwar nicht mehr so viel mit Kunden zu tun, sondern mehr mit Promifahrern und so. Also, ja.
Was ist besser, mit Kunden oder mit Kollegen?
Mit Kollegen, muss ich doch ehrlich sagen, weil Kunden, man sieht die vielleicht ein-, zweimal, vielleicht auch manchmal auch, sind auch Stammgäste, die kommen dann öfters und kaufen dann mal ein, aber mit Kollegen kommt man irgendwie besser, dann gibt vor allen Dingen, man hat auch mehr die Möglichkeit, im Team zu arbeiten, als jetzt in einer Bäckerei oder so. Also da gibt es zwar auch, aber eher weniger. Man ist mehr auf sich allein gestellt.
Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt Fachlagerist werden zu wollen, obwohl du in der Bäckerei eine Lehre gemacht hast? Und warum hast du nicht sofort eine Ausbildung zum Fachlageristen gemacht?
Ja, das war das Ding. Also ich war natürlich erstmal auf der Suche, hatte, wie gesagt, eben schon verschiedene Praktikas gemacht, hatte dann auch sehr viel gesucht und wie gesagt, mir hat zuerst der Beruf als Fachverkäufer sehr gut gefallen, aber letztendlich dann hatte ich danach, nach der Ausbildung, hatte ich dann natürlich einen Leerlauf, weil die Bäckerei auch zugemacht hat leider und hatte dann verschiedene Praktika wieder gemacht und dann wurde mir auch empfohlen von einem guten Freund, dass ich mal versuchen soll als Fachlagerist. Also die suchen noch Leute gesucht und ja, bin dann letztendlich als Praktikant erstmal in die Firma reingekommen und da habe ich gesagt, oh, das ist so ein super Job, das hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht.
Echt, was ist denn der Kick dabei?
Ja gut, der Klick dabei ist einfach, man hat sehr viel Verantwortung, eigentlich schon als Praktikant, muss man sagen. Und man muss sein Tagespensum wirklich schaffen, weil sonst bleibt eigentlich der ganze Betrieb stehen, weil sonst stapeln sich die Zigaretten da, aber sie kommen nicht mehr in die Länder.
Wer gibt dieses Pensum vor?
Der Vorarbeiter.
Und ist das dann auch immer realistisch oder ist das immer so auf 110% skaliert irgendwie und du bist nur im Rumhetzen?
Ja gut, es ist schon ein bisschen hoch angesetzt, das muss man schon sagen, aber es heißt jetzt auch nicht, also wenn man jetzt das Tagespensum nicht schafft, dass man dann direkt einen Anschluss bekommt und sagt, ja, jetzt kannst du deine Sachen packen gehen. Nee, also das ist es jetzt nicht. Also man hat wirklich schon noch die Möglichkeit, also dann sagt auch mal der Vorarbeiter, okay, war da noch nicht ganz, aber macht nichts. Packt nicht jeder. Also das gibt's dann auch. Aber
wie lange hast du das Praktikum machen müssen?
Ich hatte 4 Wochen Praktikum gemacht, hatte dann meine Bewerbung abgegeben. Dann kam aber nochmal nichts. Dann hatte ich nochmal über durch meinen Kollegen, also der mich ja auch drauf gebracht hat, nochmal nachgefragt. Und der hat dann auch nochmal bei meinem Vorarbeiter nachgefragt. Und der Vorarbeiter ist dann mit ihm hoch zum Personalchef. Mhm. Und meinte dann natürlich auch, der Herr Ullinger, also ich, hat ja eine Bewerbung abgegeben, aber da kam ja noch nichts zurück und hin und her, und er hat auch schon mal ein Praktikum hier gemacht und hat auch der Vorarbeiter mich in höchsten Tönen gelobt, wie ich jetzt auch erfahren habe. Und ja, und dann habe ich auf einmal einen Post bekommen, ich soll zum Vorstellungsgespräch kommen, und wurde dann eingestellt.
Wie lange hat das gedauert, dass du auf den Job warten musstest?
Also jetzt von der Bewerbung bis zur Einstellung, meine ich. Ja.
Bitte nicht siezen, das halte ich nicht aus.
Also okay.
Also immer, wenn ich gesiezt werde, tut mir sofort das Hüftgelenk weh.
Okay, ja, wie lange hat das gedauert? Circa 1,5 bis 2 Monate. Ja.
Das geht ja noch.
Ja,
also ich dachte, du hättest jetzt irgendwie, weiß ich, 1,5 Jahre auf der Straße gesessen oder so, weil das ist dann, als ich sagte, dass ich immer nicht verstehen kann, wie man jung, gesund und arbeitslos sein kann, weil irgendwie, es gibt doch immer irgendwie Arbeit.
Richtig.
Aber 2 Monate finde ich da jetzt über völlig, völlig unproblematisch. Also bevor du irgendeinen Scheiß machst, wenn du genau weißt, ich will das da hinten machen und ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich da eine Absage habe, so macht's ja jeder. Ja, ja.
Richtig.
Dazu ist auch Arbeitslosengeld da.
Genau.
Ehrlich gesagt. Also das hört vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, das konservative Establishment nicht so gerne, aber genau dazu, finde ich, ist das da, dass man sich darauf auch mal ausruhen kann und sagen kann, so, ich warte jetzt auf die letzte Absage. Vorher mache ich nicht irgendeinen anderen Job. Also so viel Freiheit sollte an einem, also wir sind so stinkreich, da können wir diese Freiheit auch den Leuten mal geben. Ne?
So stimmt's.
Und fährst du gerade privat unterwegs? Bist du gerade privat unterwegs oder gehört das auch zu deinem Job, dass du unterwegs bist?
Das gehört jetzt zu meinem Job.
Als Fachlagerist fährt man durch die Gegend?
Indirekt. Also ich bin jetzt unterwegs eigentlich zu einem Seminar.
Ah.
Ja. Was genau da jetzt noch geschult wird, weiß ich nicht genau. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn wieder Late Line ist und wenn du die Sendung hast, kann ich mich mal wieder melden und Bescheid sagen, was war.
Im Zweifelsfall am ersten Dienstag im Monat, da ist ja bei mir freie Themenwahl, kannst du mal sagen, hier, ich war der Fachlagerist, der aufs Seminar gefahren ist, jetzt weiß ich auch, was man da lernen sollte. Und dann können wir mal gucken, ob du es gelernt hast.
Genau.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast genau eine Bewerbung geschrieben?
Eine Bewerbung an diesen einen, an die, ja, an diesen, ein, an diese eine Arbeitsstelle, ja. Hatte natürlich viele andere noch geschrieben an andere an andere Stellen. Hatte dann noch Absagen bekommen oder auch mal ein Vorstellungsgespräch, wo danach nichts mehr kam und, ja.
Ist das normal, dass bei Vorstellungsgesprächen dann hinterher nichts mehr kommt? Also ich würde doch denken, dass wenn man dann schon mal vorgelassen wird, um einen persönlichen Eindruck zu machen, dass dann wenigstens eine Absage kommt und sei es nur telefonisch.
Davon ging ich eigentlich auch immer aus. Das war auch schon öfters mal so, dass wenn ich dann mal vorgesprochen habe, dass ich entweder mal zu einem Praktikum eingeladen wurde oder direkt eine Absage bekommen habe nach dem Vorstellungsgespräch, aber dass man gar nichts bekommt. Also das ist mir eigentlich auch neu. Das hatte ich jetzt aber wirklich in einigen Betrieben. Das liegt vielleicht aber auch, keine Ahnung. Das waren teilweise Bewerbungen ins Saarland.
Meinst du, im Saarland, da sind sie irgendwie ein bisschen, da sind sie eh alle komisch.
Ja, obwohl ich auch mal eine Zeit lang im Saarland gewohnt habe.
Wo hast du gewohnt?
Leider auch schon mal eine Zeit lang im Saarland gewohnt habe. Ja.
Ja gut, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine landsmannschaftliche Besonderheit ist, keine Absagen zu schicken. Obwohl es irgendwie, eigentlich ist das ganz cool, wir bilden uns das einfach ein und bashen in Zukunft immer nur das Saarland. Weil die sind doch total klein, die können sich eh nicht wehren, weißt du? So.
Genau.
Das Saarland war es. Ne, das stimmt überhaupt nicht, als Maul.
Genau.
Sehr schön. Oh mein Gott. liebe Saarländer, ich mag euch, keine Sorge. Und der Sebastian mag euch auch.
Ja, ich habe auch ein paar gute Freunde dort, also von daher geht das.
Zum Beispiel, ich hab auch gute Freunde im Saarland, aber muss man dann immer die Sätze anfangen, da weiß man direkt, jetzt gleich kommt der totale Dies. Super. Sebastian, ich danke dir.
Ja, ich danke auch.
Und viel Spaß auf dem Seminar und erzähl, was bei rumgekommen ist.
Mache ich, auf jeden Fall. Schönen Abend noch.
Dir auch, tschüss.
Tschüss.
0880 5x5 ist unsere Nummer und ich lade euch ein, anzurufen, von eurer Jobsuche zu erzählen. Hintergrund ist ganz einfach, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie es dazugeht. Also wie man Bewerbungen schreibt und Vorstellungsgespräche und diese ganzen Sachen und so. Weil ich bisher immer Glück gehabt habe, meine Jobs so in Anführungszeichen zu kriegen. Also wenn du Medien machst, da passiert eben viel über Empfehlungen. Also du rutschst irgendwo rein und weil wir ja alle Freiberufler sind oder nur mal so kurze, mehrmonatige Werkverträge oder sowas haben, versprengen sich die Teams, die zusammenarbeiten, immer wieder in alle Himmelsrichtungen und jeder erinnert sich so an jeden. Und wenn es dann heißt, ja, ich brauche einen, der, was weiß ich, XY kann, sagst du immer, ja, da war ja der Holger, ruf den doch mal an. Und so kommt das dann, sodass in dieser sehr, sehr flüchtigen Welt, in der ich mich beruflich bewege, die klassische Bewerbung sehr, sehr fremd ist. Außer dann interessanterweise wieder auf den Positionen, wo das Programm, was hier passiert, was ihr auch gerade hört, woran ihr teilnehmt hoffentlich, wo das verwaltet wird. Da sind dann ganz normale Bewerbungen wieder. Also bei den Kollegen und den Sekretariaten, die Buchhaltung, was es da so noch alles gibt, die Haustechnik, ja auch mannigfaltig Kollegen, die hier arbeiten und das alles machen, dass wir überhaupt miteinander telefonieren können. 0880 5x5, die Geschichten von der Jobsuche suche ich heute Abend bei euch. Michael aus Oldenburg ist dran. Hallo Michael.
Hallo Holger, guten Abend.
Ist LKW-Fahrer? Du bist LKW-Fahrer, Kraftfahrer nennt man das, ne?
Ja, kann man so sagen.
Ist das ein Beruf, auf den man sich so bewirbt, mit Bewerbungsmappe anschreiben und so? Oder gehst du einfach hin und sagst, hier, ich habe Klasse 2, stell mich ein?
Nee, das geht schon mit Bewerbung. Das ist eigentlich auch dahingestellt, ob das nun online ist oder ob das schriftlich ist. Aber die schriftliche Form, die kommt eigentlich immer noch am besten.
Aha. Was schreibst denn du dann da rein? Also sieht das genauso aus wie eine Bewerbung als Bankkaufmann oder machen
ja, was man an Erfahrung hat, ja, was man schon gefahren hat oder beziehungsweise, ja, es gibt ja mehrere Sparten in der LKW-Branche, ob das eine Wechselbrücke ist oder was weiß ich, Container oder alle möglichen Sachen, schreibt man rein, was man gemacht hat. Fernverkehr, Nahverkehr.
Stimmt, ist ja auch nicht LKW-Fahren, ist ja auch nicht gleich LKW-Fahren, ne?
Nee, da kommt zum Beispiel Silo-Erfahrung hätte ich zum Beispiel auch gar nicht. Und Tanker-Erfahrung auch nicht, zumal auch der ADR-Schein nicht vorhanden ist. Sowas gehört dann auch in die Bewerbungsunterlagen mit rein.
Der was-Schein ist nicht vorhanden?
ADR-Schein ist Gefahrgutschein.
Ah, okay. Das ist das, wo ihr dann immer die Dinger zuklappt, wenn ihr durch Tunnel fahrt und so, ne?
Ja, die werden aufgeklappt, orange Tafeln, richtig.
Ja, ja, außer vor Tunneln, da werden die dann zugeklappt, dann wird durchgefahren und hinterher werden die wieder aufgeklappt.
Das kann ich nicht beurteilen.
Habe ich mal irgendwo gelesen und seitdem habe ich immer ein bisschen Schiss, wenn ich durch lange Tunnels in den Alpen fahre. Ach,
Augen zu, Zähne zusammenbeißen und durch.
Genau, Scheibenwischer an und Vollgas.
Ja. Nee, das ist mitunter ist nicht einfach. Ich habe das schon mehrfach versucht. Ich habe in einem halben Jahr habe ich mal 7 Bewerbungen losgeschickt und da sage und schreibe eine Rückantwort gekommen, weil alle anderen Leute das gar nicht für nötig hielten, zurückzuantworten.
Ist das so eine Arroganz, die da vorherrscht, so nach dem Motto, ja, da draußen stehen sowieso 100 andere, die den Job auch machen wollen, da brauchen wir den einen gar nicht mehr anständig zu behandeln?
Ja, das könnte man so sehen und vielleicht auch so auslegen, aber oftmals gehen auch mal Sachen unter, sage ich mal. Das kommt auch mal vor.
Mal, aber was würdest du sagen, wie viele Bewerbungen hast du geschickt und wie viele Antworten hast du gekriegt?
7 Stück und 2 Antworten und eine Absage.
Also 3, 7, das ist aber dann nicht mehr mal vorkommen, oder? Also bei einer hätte ich gesagt, okay, da haben sie geschlampt.
Ja, das ist wohl wahr, aber das ist so. Mitunter ist das auch so, die haben ja genug, die haben ja die Chancen. Die brauchen ja nicht mehr viel bezahlen für uns Fahrer. Und da stehen billige Leute vor der Tür, fahren. Ein Apfel und ein Ei auf Deutsch gesagt und ja, da steht's, der Markt ist voll.
Was sind das eigentlich für welche? Also was sind das für welche, für Leute, die so billig fahren?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das sind Leute, ich sag mal so, was Leute,
die Jüngeren?
Die wahrscheinlich Arbeit brauchen oder die es wahrscheinlich nötig haben.
Na gut, das haben wir ja alle. Also Arbeit nicht, also Arbeit hat ja nun wirklich keiner nötig. Da gab es ja auch mal so eine Partei, die zur, ich weiß gar nicht, ob die sogar zur Bundestagswahl angetreten ist, die APPD, die hatten den Slogan Arbeit ist scheiße. Ja. Was ja nicht, also da haben sie ja nicht ganz Unrecht, ne? Steht auch im Blog zur Sendung auf lateline.de, steht, oh, warte mal, wo ist es denn? Ach, jetzt finde ich es nicht. Ich finde es nicht, irgendwer hatte da rein kommentiert, man will keine Arbeit, sondern man will ein Einkommen. Und das stimmt ja eigentlich auch. Ja. Wie funktioniert denn dann das Vorstellungsgespräch bei einem Kraftfahrer? Musst du dann so Probe fahren, vorfahren?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe, das kommt schon vor, sicherlich. Also so, ich habe bisher in der ganzen Zeit, habe ich zweimal Probe gefahren oder vorgefahren, wie man es nennen will. Und um eben zu zeigen, dass es dann auch so ist, was ich in die Bewerbung reingeschrieben habe.
Mhm. Und an welcher Stelle wird übers Gehalt verhandelt?
Ja, da wird nachgefragt, was man sich vorstellt. Und wenn man das sagt, was man tatsächlich braucht, dann kommen von der Gegenseite ganz große Augen. Und dann kommt dann der Standardlohn, der dann bezahlt wird, also Festgehalt. Und dann ja, hat man die Wahl. Entweder man findet sich damit ab oder man lässt es bleiben. Oder es gibt auch solche Leute oder Firmen, sage ich mal, mit denen man wirklich da vernünftig drüber verhandeln kann.
In was für einem Rahmen verhandelt ihr denn da? Also 10 Euro mehr oder weniger oder eher 100 Euro mehr oder weniger?
Nee, das kann man denn schon sehen. Das gibt ja vielfältige Möglichkeiten, da was zu machen.
Verhandelt ihr denn eher über Geld oder eher über Arbeitsbedingungen?
Ja, die Arbeitsbedingungen, die sind ja eigentlich vorgegeben. Ich sag mal, wenn das ein alteingesessenes oder ein Unternehmen ist, da sind die Arbeitsstrukturen vorgegeben. Und da muss dann in erster Linie dann, naja, wenn das mit dem Geld nicht passt, ein bisschen nachverhandelt werden. Aber ansonsten, ja, kriegt man das eigentlich größtenteils vorgegeben. Das sind so meine Erfahrungen.
Also kann man nur noch übers Geld verhandeln? Ja.
Ja.
Wie lange machst du denn den Job schon? Ist das der Beruf, den du von Anfang an machst oder hast du irgendwann auch mal was anderes gelernt?
Nein, ich habe mal Sanitärinstallateur gelernt und damals mitten in der Gesellenprüfung gewesen. Und dann, meist ist es ja so, wenn man das erste Gesellenjahr hat, dann lernt man erst richtig. Alles andere ist Humbug in der Lehre, das ist Spielerei. Wenn man das erste Gesellenjahr hat und man ist alleine unterwegs, und man steht da vor Entscheidungen, dann muss man sehen, dass man damit zurechtkommt. Und da fängt man erst richtig an zu lernen.
Ja, vor allen Dingen lernt man dann da das Arbeiten, ne?
Richtig, das also, kommt auch noch dazu.
Die Inhalte hast du ja schnell drauf, aber sich in so einem System, in diesem System Arbeitswelt zurechtzufinden, das dauert ja im Zweifelsfall einige Jahre sogar, ne?
Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, und damals war es dann so gewesen, ich habe dann meine Gesellenprüfung fertig gemacht, ich habe den Schein in der Tasche gehabt und dann wurde ich von der Firma, wo ich gelernt habe, nicht übernommen und dann musste ich mir eine andere Firma suchen. So, und der war gar nicht so mit mir einverstanden und der konnte das auch nicht nachvollziehen, dass ich eben, was ich eben sagte, dieses erste Gesellenjahr erst richtig anfange zu lernen.
Mhm.
Und dass ich da noch nicht, was ich für Hightech-Sachen machen kann, das liegt auch auf der Hand, das ist normal. Und daraufhin bin ich dann auf dem LKW gewechselt.
Bist du zufrieden da, wo du bist?
Ja, doch, durchaus.
Kann man da alt werden?
Ich denke wohl.
Ja dann, gute Fahrt ins Alter und danke für deinen Anruf.
Dafür nicht, du. Alles klar, ciao.
Guten Tag, Michael, tschüss. Jo. Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen, Geschichten von eurer Jobsuche zu erzählen. Wie auch immer ihr zu eurer Arbeit gekommen seid. Ich habe es mittlerweile auch gefunden im Blog zur Sendung lateline.de. Da hat Andreas kommentiert, der Mensch braucht nicht die Arbeit, der Mensch braucht nur das Geld. Ja, Da gibt es dann auch noch irgendwie so, also je nachdem, wie stark die Religiosität ist und wie stark dann da auch so religiösen Moralvorstellungen oder ich glaube, es ist so eine christliche Moralvorstellung gefolgt wird, da gibt es ja noch irgendwie so diesen Arbeitsethos, protestantisch ist er, glaube ich, nach dem Motto, schaffst du was, dann bist du was. Ne? Also wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also so, dass der Wert des Menschen sich über Arbeit definiert, zumindest zum Teil. Dem widerspricht Andreas. Dem würde ich allerdings auch widersprechen. Der Mensch braucht nämlich tatsächlich nicht die Arbeit, sondern der Mensch braucht das Geld, das aus der Arbeit hinten rausfällt. 0800 80 5x5 lade ich euch ein, anzurufen, zu erzählen, wie es auf eurer Jobsuche war. Was habt ihr denn eigentlich für einen Job gesucht? Also habt ihr euch nur auf euren Traumjob beworben? So wie Sebastian es eben gesagt hat, so ja, nee, ich wollte Fachlagerist werden, ich habe mich als Fachlagerist beworben und bin dann erstmal so lange arbeitslos geblieben, bis ich entweder die letzte Absage bekommen habe oder eben die Zusage bekommen habe, die er dann bekommen hat, um den Job zu machen. Und wie formal habt ihr das eigentlich gemacht? Ich erinnere mich noch dran, dass ich zum Beispiel der erste Ferienjob, den ich je in meinem Leben hatte, da habe ich einfach im Nachbarort, da ist dann gerade ein Mofa, da kannst du ja dann auch nicht mal eben, weiß ich nicht, 30 Kilometer mit fahren zu irgendeiner nächstgrößeren Stadt. Da habe ich im Nachbarort einfach in der Kartonfabrik angerufen, habe gesagt, hier, Tag, ich bin der Holger, ich bin jetzt 16. Ich glaube, unter 16 darf man nicht genug arbeiten. Also ist dann irgendwie so komische Kinderarbeitsregeln oder so. Da stellt einen eh keiner ernsthaft ein. Zumindest damals, wie es heute ist, weiß ich natürlich auch nicht. Da angerufen und gesagt, Tag, ich bin auf der Suche nach einem Ferienjob, weil wir haben ja gerade Sommerferien und ich dachte mir, wir sind eine Kartonfabrik. Da wird da immer jemand gesucht, der anpacken muss. Da sagte der Chef dann eben, das gefällt mir, dass du einfach auf die Idee kommst, hier anzurufen, komm mal vorbei. Ja, dann habe ich den Job gehabt, was einer der wirklich fiesesten oder der fieseren Jobs war, die ich jemals gemacht habe, weil in so einer Kartonfabrik, da staubt es in einem solchen Maße, dass ich wahrscheinlich irgendwann alleine deswegen schon Lungenkrebs kriegen werde oder sowas Elendes. Ja, so geht's manchmal mit einem Anruf. Wie geht's denn eigentlich bei euch mit der Jobsuche? Habt ihr richtig formale, tolle Bewerbungen geschrieben? Wie habt ihr die designt? Wer hat euch überhaupt erklärt, was ihr da zu tun habt bei diesen Bewerbungen? Weil selbst das... Also ich war auf dem Gymnasium, dann auch noch auf einem, was sich für besonders irgendwie, ne, sie halten sich ja alle für besonders toll. Und bei uns hat sich das dann so ausgewirkt, dass wir gerade mal eine Praktikumswoche hatten und uns auch nie jemand ernsthaft beigebracht hat, wie man denn eigentlich Bewerbungen schreibt. Das heißt, meine Schule hat mich darauf vorbereitet, dass ich hinterher sowieso studieren gehe. Und für Akademiker ist das dann ja möglicherweise nochmal ein bisschen was anderes. Dass ich da nicht studieren gegangen bin, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und ich erzähle und erzähle, dabei seid auch ihr gefragt. 0800 80 5x5 ist unsere Nummer und ich wüsste ganz gerne, wie ihr zu dem Job gekommen seid, den ihr da gerade ausübt, beziehungsweise den ihr vielleicht mal gelernt habt, wenn ihr jetzt einen ganz anderen ausübt. Weil wenn mir eins klar geworden ist über auch die vielen Jahre, die ich mit euch so telefoniere, ist, fast niemand arbeitet mit 30 noch in dem Beruf, den er mit 18 mal gelernt hat. Außer vielleicht die Versicherungskaufleute. 0800 80 5x5. Als nächstes ist dran aus München der Mario. Hallo Mario.
Hallo.
Du bist Ingenieur, das heißt, du bist Akademiker.
Ja, genau.
Hast du, bevor du studiert hast, hast du da schon irgendwie eine Berufsausbildung gemacht oder so?
Nee, direkt nur studieren.
Direkt nur studieren. Hat dir in der Schule jemand beigebracht, wie du Bewerbungen schreibst?
Wir haben, glaube ich, in der 9. Klasse oder so mal so eine Woche, wie man Lebenslauf schreibt oder so, aber na gut, das war ewig her, also kann man eigentlich vergessen.
Hat es dir jemand auf der Uni beigebracht?
Es gibt so schlaue Bücher, wo man reinschauen kann. Und ein Kollege von mir, der war etwas eher fertig, der hat dann schon so ein tolles Layout gehabt. Das habe ich dann übernommen. Und im Prinzip habe ich mich an so ein, es gibt, ich weiß nicht, darf ich den Namen nennen?
Ja, ach, mach doch.
Schrader Bewerbungshandbuch, glaube ich, heißt es. Da sind ein paar so Vorschläge drin. Und das habe ich halt dann einfach übernommen. Also es ist eigentlich gar nichts Besonderes. Es ist irgendwie halt vorhin entdeckt worden mit einem Foto drauf und dann eben die Kopfzeile, wo mein Name drin ist, Lebenslauf. Was ich so mache, was ich so kann, und das war es eigentlich. Also
jetzt haben es Ingenieure ja eigentlich eher leicht, ne? Weil wir haben ja angeblich haben wir immer Fachkräftemangel. Das heißt, im Grunde muss ja einfach nur ein Ingenieur sagen, hier, ich hätte gerade Zeit und ihr kriegt dann die Jobs zugeworfen. Ist das so oder müsst ihr euch auch irgendwie 80 Fach bewerben?
Ja, ich würde sagen, wir sind momentan schon in einer angenehmen Lage. Also ich glaube, ich habe momentan geschrieben 8 Bewerbungen, aber von denen haben mich vielleicht so, würde ich sagen, so 4 haben mich wirklich interessiert. Mhm. Und ich habe eigentlich auch von allen hätte ich Einladung zum Vorstellungsgespräch gehabt, aber das ist natürlich, manche Firmen, da mühlen die mal, die Mühlen gehen langsam, das dauert natürlich, bis sich die entscheiden und ja gut, dann waren manche halt schneller und manche brauchen ewig, wo ich dann gesagt habe, okay, bis die mich eingeladen haben zum Vorstellungsgespräch, dann habe ich gesagt, tut mir leid, jetzt habe ich schon was anderes, also.
Was für ein Ingenieur bist denn du eigentlich?
Maschinenbau.
Oh, geil. Entschuldigung, ich bewundere bestimmte Berufsgruppen stärker als andere, was damit zu tun hat, dass ich überhaupt nicht begreife, was ihr da macht. Aber da kommen coole Sachen hinten raus.
Ja gut, ich meine, es gibt im Maschinenbau so große Bereiche, es gibt da einige Sachen, wo ich sage, das begreife ich gar nicht alles von dem her. Es ist, ja.
Wie funktioniert denn, wie sieht denn ein Vorstellungsgespräch bei so einem Maschinenbauer eigentlich aus? Weil du bist ja schon qualifiziert, wenn du von der Uni kommst. Das heißt, du musst da ja eigentlich dich nicht mehr dem Chef unterwerfen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist verschieden. Ich habe schon erlebt, bei dem einen, da habe ich mich, keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder Stunde mit der Personaltante allein unterhalten, die halt dann so die üblichen Fragen stellt, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, worauf ist man besonders stolz. Also so das Übliche und dann so eine Stunde mit dem technischen Personal sich unterhalten, was man so gemacht hat und warum er jetzt vielleicht im Studium das oder das gemacht hat, das war eigentlich ganz, es war eigentlich fast sagen, immer so lockere Atmosphäre. Also wirklich nach fachlichen Sachen bin ich nur einmal gefragt worden, wo dann so der Abteilungsleiter so ein technisches Detail aus dem Hut zaubert und sagt, so, jetzt erklären Sie mal im Laien, was Sie da sehen und wie das funktioniert. Ansonsten war das eigentlich ja, die üblichen Fragen, nichts Besonderes, nichts Spektakuläres eigentlich. Ja.
Was waren das, was du dem Laien erklären solltest?
Wie eine Kältemaschine funktioniert.
Ja, erklär mir mal, wie eine Kältemaschine funktioniert. Ja, jetzt hast du den Salat.
Also gut, da ist Kältemittel drin. Das Kältemittel nimmt sozusagen die Wärme von der Luft beim geringen Druck auf, verdampft dann, wird auf einen höheren Druck gebracht, wird dann sozusagen wieder irgendwie nach draußen verflüssiger geführt, wo es die Wärme sozusagen wieder abgibt. Das Kältemittel wird wieder flüssig und läuft dann sozusagen so im Kreislauf. Das ist jetzt mal ganz einfach.
Das funktioniert über ein Mittel, das verdampft?
Also das ist sozusagen das Kältemittel. Also
was ist denn das normalerweise, also dieses das Kältemittel?
Das ist aus irgendwelchen chemischen Zusammensetzungen. R134 ist jetzt so ein typisches Kältemittel. Früher, was mittlerweile verpönt ist, R12. Es ist giftig und natürlich jetzt die neumodischen umweltverträglichen CO2, Ammoniak, das sind so. Das ist normal abgeschlossen, also an die kommt der normale Mensch sowieso nicht hin. Also wenn da irgendwie sozusagen, wenn man an das Kältemittel hinkommt, dann ist an der Kältemaschine oder am Kühlschrank, dann ist irgendwas kaputt. Also
Und das ist nochmal, also das Kältemittel verdampft.
Genau. Also das ist halt sozusagen so.
Und dabei erzeugt das Kälte beim Verdampfen?
Nee, das ist sozusagen, du schickst durch den Verdampfer warme Luft durch.
Ja.
Und sozusagen der gibt die Wärme dann ab an das Kältemittel. Das Kältemittel heizt sozusagen durch die warme Luft, wird es aufgeheizt und dadurch verdampft.
Mhm.
Ja, und dann wird es eben, wenn ich mich richtig erinnere, den Druck erhöht. Es ist so thermodynamisch, das wird jetzt dann in die Tiefe gehen und dann sozusagen.
Oh, wir haben Zeit.
Man sieht es oftmals draußen an Gebäuden, so viereckige Kästen mit Ventilatoren drin.
Mhm.
Da wird sozusagen dann die Wärme wieder abgegeben und das Kältemittel wird sozusagen runterkühlt, es gibt die Wärme ab und dann wird es wieder flüssig.
Kondensiert dann?
Genau.
Ah, wieder was gelernt.
Ja.
Wir finden dann jetzt einen Faden zurück zum
Wir waren Jobsuche. Bei den Vorstellungsgesprächen.
Genau. Danke, dass wenigstens du mitdenkst hier in dieser Sendung. Dann erklärst du das so? Warum will der das so erklärt haben? Hast du Kundenverkehr?
Nee, aber das war sozusagen ein Teil sozusagen um den Job, worum es da geht, dass man sich da auskennt.
Mhm.
Aber es war wirklich das einzige Mal. Ansonsten haben die halt eigentlich, sie sehen in den Zeugnissen, was ich kann oder was ich nicht kann. Und ja gut, man muss sich halt gut verkaufen und dann, ja. Wenn die Interesse haben, dann geht das eigentlich ja.
Wenn du so einen Ingenieursstudiengang machst, ja. Studierst du da auf einen bestimmten Beruf hin? Oder bist du hinterher immer noch, wie soll ich sagen, so in so viele Richtungen formbar und auch interessiert, dass du immer noch alles werden kannst?
Ja, ich würde sagen, kommt darauf an, was man für einen Schwerpunkt nimmt. Grundsätzlich ja, aber ich denke, im Studium ergibt sich ja, dass man irgendwie sagt, man hat so seine Neigungen, das will ich machen oder das will ich nicht so machen. Und dann legt man oder wählt man so die Vorlesungen aus, dass ich da natürlich in einen Bereich reinkommen, den ich ja will und mich natürlich dementsprechend dann auch auf die Jobs bewerbt. Also ich bewerbe mich jetzt nicht querbeet auf alles. Ist dann schon der Bereich, der mich interessiert, ja.
Machst du den Job, den du immer machen wolltest?
Ich glaube, glaube ja. Es ist auf jeden Fall das Unternehmen, wo ich immer hin wollte.
Oho. Warum?
Ich habe da schon mal Diplomarbeit gemacht und ich finde, es war hochprofessionell da. Und ich habe immer gedacht, wenn ich da irgendwann mal die Chance habe, dass ich vorstellig werde, dass da eine Stelle frei ist, dann unterschreibe ich jeden Vertrag. Und dann hat sich das so ergeben, dass halt da eine Stelle frei geworden ist. Und dann habe ich mich beworben und dann war das alles recht positiv für mich. Und ich habe offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann, für das, dass es so ein großes Unternehmen war, ist es also wirklich relativ schnell und problemlos dann sozusagen war die Vertragszusage da.
Mhm. Was wolltest du mal werden, als du noch klein warst? Das ist eine meiner Lieblingsfragen.
Ich glaube, da war alles dabei. Von Müllmann über Formel 1, Rennfahrer, Zahnarzt mal kurz. Ja, und dann hat sich eigentlich schon gegen Ende sozusagen, wo spruchreif war, hat sich herausgestellt, dass das irgendwas mit Ingenieurwesen sein wird.
Ja, Zahnarzt ist ja auch sowas wie Maschinenbau letztlich.
Also, ja, ja, aber ich glaube, Mediziner so ständig Kundenverkehr und so, das glaube ich, wäre nicht das meine.
Ja, und es blutet.
Ja, aber man verdient ja gut.
Ja, okay.
Was man so behauptet.
Blutzulage, ja. Zumindest also die Zahnärzte, bei denen ich bisher in Behandlung war, sind alle Mercedes Cabrios gefahren.
Ja, ja, was
mich immer sehr irritiert
hat. Zahnmedizin,
ja.
Dass man da gut verdient. Also ob das so ist, kann ich beurteilen, aber...
Meine letzte Zahnärztin, die war sogar irgendwie, das war echt sehr demütigend, die war irgendwie 10 Jahre jünger als ich und hat echt super Arbeit gemacht und ist danach in so einen dicken CLK eingestiegen und weggefahren und ich bin mit der Straßenbahn nach Hause, da habe ich auch gedacht, irgendwas läuft doch hier schief.
Ja gut, aber natürlich ist die Frage, wo liegt der Fahrzeugbrief?
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Also von dem her ist es, ja.
Ja, Mario, ich danke dir.
Ja, gern.
Eine gute Nacht noch. Tschüss.
Ja, tschüss.
0880 5 mal die 5 ist unsere Nummer und ich lade euch ein, anzurufen, Geschichten von der Jobsuche zu erzählen. Wie viele Jobs habt ihr denn eigentlich schon gehabt in eurem Leben? Habt ihr viel gewechselt oder so einen ganz stringenten Lebenslauf? Soll es ja auch geben, Leute, die sogar schon in den Sommerferien während der Schulzeit Ferienjobs gemacht haben, bei der Firma, wo sie dann hinterher auch angefangen haben und so einen mehr oder weniger nahtlosen Erwerbslebenslauf da haben. Finde ich auch immer vollkommen faszinierend, weil sowas hat unser eins auch nicht. Wir Medienspastis, wir sind da ja doch eher so sehr, sehr sprunghaft, zwangsläufig, weil manchmal fliegst du raus, manchmal wird was eingestellt. Ist halt auch immer sehr stark vom Zeitgeist abhängig, ob Medienproduktion gerade das ist, was du machen kannst und darfst und solltest oder auch nicht. Der Joachim hat, das wollte ich mal vorlesen, weil ich vermute mal, dass der nicht anruft oder sich nicht traut anzurufen. Joachim, falls du zuhörst, kannst du auch ruhig anrufen. Du wärst nicht der erste Stotterer, mit dem ich hier telefoniere. Joachim schreibt, hallo, ich heiße Joachim, ich stottere seit meinem 4. Lebensjahr. Aufgrund starker Demütigungen, Beleidigungen und Mobbings lebte ich fast 15 Jahre in vollständiger Isolation. An ein menschenwürdiges Leben war in dieser Zeit für mich unmöglich. Nachdem ich die Schule erfolgreich beenden konnte, startete ich die Lehre zum Bäcker. In diesem Lehrbetrieb erfuhr ich Verständnis und Zuspruch des Bäckermeisters, der innerbetriebliche Diskriminierungen im Keim erstickte. Eine Jobsuche ist für stotternde Menschen immer noch sehr schwierig, da die fehlenden Kompetenzen zum Stottern noch immer durch nicht zutreffende Dogmen behaftet sind. Zum Beispiel: Wenn du so langsam denkst, wie du sprichst, können wir dir diesen Arbeitsplatz nicht geben. Na, da sind wir wieder in Deutschland, wo eine körperliche Behinderung ein perfektes Zeichen für eine geistige Behinderung ist. Zumindest bei den Leuten, die nicht ein bisschen nachdenken gelernt haben. Oder kurz gesagt, wer im Rollstuhl sitzt, ist dumm. Das hört man sehr, sehr häufig. Müsst ihr mal drauf achten. Auch im Umgang von Nichtbehinderten mit Behinderten. Sobald einer im Rollstuhl sitzt, fangen die Leute an, langsam zu reden und einfach zu formulieren. 0880, 5 mal die 5. Geschichten von der Jobsuche heute in der Late Line. Und dran ist der Andreas aus Freistadt. Hallo, Andreas.
Hallo, ich bin...
Freistadt ist wo?
Das ist Oberpfalz.
Oberpfalz. Nee, Oberpfalz, warte mal. Nee, ich gerade, Bayreuth ist nicht Oberpfalz, ne? Nee, das ist Oberfranken. Nee, ich habe gerade was verwechselt und wollte gerade eine Geschichte erzählen, die hier überhaupt nicht hingehört. Ich bin manchmal etwas ignorant, was die Regionen angeht. Aber man kann ja auch nicht alles wissen. Hallo, Andreas.
Also, soll ich anfangen?
Ja, sicher, fall mir einfach ins Wort, sonst höre ich wieder nicht auf zu reden. Das ist meine Spezialität.
Also, ich habe als Einzelhandelskaufmann gelernt.
Du hast was gelernt?
Einzelhandelskaufmann. Ja, bei meinem Vater, als in seinem Geschäft.
Das nennt man, glaube ich, sich ins gemachte Nest setzen, oder?
Sozusagen. Mhm. Und dann ist halt mal ist halt mal, dann habe ich noch ein Jahr dort gearbeitet und dann wurde ich entlassen wegen der Auftragslage.
Mhm.
Und dann bin ich in so verschiedenen Praktikums, also so ABM-Maßnahmen gewesen. Das, ja, dann war ich halt mal am Bauhof gearbeitet, dann mal am dann habe ich mal an Minigolfanlage gearbeitet und dann wolltest du mich von der Minigolfanlage als ein Eurojobler anwenden, wie sagt man, einstellen, aber das hat sich für mich nicht gelohnt, weil ich ja allein das Benzin, das ist ja das Geld fürs Benzin schon draufgegangen.
Immerhin hast du ein Auto gehabt. Hast du ein Auto gehabt?
Ja.
Immerhin.
Aber das brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil ich habe mein Bus, der fährt mich zur Arbeit und fährt mich wieder zurück.
Mhm.
Und dann bin ich, dann haben mich die von der AG dann in so verschiedene andere Jobs rein. Und was ich Bewerbungen geschrieben habe, boah, ich glaube 50 Stück oder so.
Auf welchen Job hast du diese vielen Bewerbungen geschrieben?
Auf verschiedene, weil ich will ja mal was anderes auch noch machen.
Mhm.
Und dann haben die AG mich in einen Computerkurs geschickt, im Grundkurs. Den haben sie mir bezahlt. Und dann habe ich gleich weitergemacht. Dann habe ich meinen staatlich anerkannten Betriebsinformatiker gemacht.
Mhm.
Aber da habe ich auch keinen Job gekriegt, weil ich Behinderung habe.
Oh, was für eine?
ADHS.
Gilt das als Behinderung?
Ja.
Aber kannst du dich nicht einstellen lassen? Ich dachte, das wäre mittlerweile auf dem Niveau einer chronischen Krankheit angelangt.
Ich bin ja eingestellt.
Und es gilt trotzdem? Es ist trotzdem eine Behinderung? Krass, wusste ich auch nicht.
Und dann habe ich noch einen Herzfehler gehabt. Da war ich in der Operation.
Mhm.
Ich habe ja neue Herzklappe gekriegt mit 25. Und dann bin ich halt war ich als ein Monat Praktikum. In der Handwerkskammer habe ich da ein Praktikum gemacht mit Computer. Aber dann nach dem Praktikum, dann wollte ich weitermachen, schauen, dass ich weiterkomme, dass ich wieder ein bisschen Geld kriege. Aber dann haben sie gesagt, es geht leider nicht. Das ist ja blöd. Und dann bin ich zur AG gegangen und dann haben die gesagt, ich soll Rente beantragen. Also habe ich Rente beantragt. Und jetzt bin ich Rentner. Aber ich habe, und dann bin ich wegen meiner Behinderung, habe ich jetzt doch einen Job gekriegt. Aber das ist so ein kleiner Job halt, wo man ein bisschen die Rente aufbessern kann. In der Lebenshilfe.
Mhm.
Und da ist halt dann, das ist mit geistiger und körperlicher Behinderung.
Mhm.
Und ich bin halt dann im geistigen Bereich, weil körperlich habe ich ja eigentlich nichts. Und da bin ich jetzt seit 1,5 Jahren.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden? ADHS gilt als geistige Behinderung?
Ja.
Krass. Das war mir tatsächlich nicht klar.
Und wieder was gelernt.
Ja, aber hallo. Nein, weil also ich kenne ein paar Leute, die das haben und die sind halt eingestellt und da habe ich, also weiß ich nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass die langsamer denken oder irgendwie sowas. Wie wirkt sich das denn bei dir aus, die Behinderung?
Eigentlich, ich habe es sehr gut unter Kontrolle. Früher bin ich herumgeküpft wie ein Gummiball.
Ja, aber wie kann denn, wenn es jetzt unter Kontrolle ist, aber wie kann es denn dann immer noch eine geistige Behinderung sein? Das meine ich. Hast du denn irgendwie eine Intelligenzminderung oder sowas? Nee.
Nee, ich habe meinen Betriebsinformatiker auch geschafft.
Ja, eben.
Und das ist wirklich ein schwerer, das war so ein Kompaktkurs, also ein Jahr komplett durch. Das ist von Montag bis Samstag von 8 Uhr bis 16.30 Uhr gegangen.
Mhm.
Also am Samstag war ich auch drin und habe gelernt.
Ja. Also ich bin gerade einigermaßen verblüfft. Was ich aber auch nochmal fragen wollte, eine neue Herzklappe, Die ist dann aus Kunststoff, oder? Oder ja.
Nee, aus Metall.
Aus Metall.
Das ist ein speziell Metall.
Was ändert das denn eigentlich? Kannst du danach noch Sport treiben oder musst du dich irgendwie einschränken?
Auf jeden Fall, der Arzt hat gesagt, ich darf nicht mehr schwer heben.
Oh, gut.
Und so Extremsport darf ich auch nicht machen.
Mhm. Spürst du denn, dass du eine neue Herzklappe hast, so in deinem Alltag?
Man hört's.
Man hört's?
Ja.
Ja, klar, wenn's aus Metall ist, macht's Klick-Klack.
Ja.
Ist genau. Kannst du dabei einschlafen? Ja, mittlerweile wahrscheinlich schon, ne? Konntest du da schon immer direkt bei einschlafen damals, oder?
Ja. Das ging eigentlich ohne Probleme.
Das finde ich auch mal spannend. Aber das ist eigentlich auch wieder ein Thema für eine Sendung.
Ja, das ist ja mal was.
Die Rente alleine, würde die eigentlich zum Leben reichen?
Ja, eigentlich. Nö, eigentlich nicht. Das sind bloß 380 Euro.
Nee, das reicht wirklich nicht.
Und dann, aber das Schöne ist, wo ich jetzt bin, ich habe einen Bus, der holt mich ab vor der Hamm, ja. Fährt mich in die Arbeit und fährt mich wieder zurück.
Ja, so will man es eigentlich haben, ne?
Mir machen die Spritpreise nichts mehr aus.
Ja. Ja, es ist, ja. Einen eigenen Bus, ne? Wer kann das schon von sich sagen? Mein lieber Andreas, ja. Ich danke dir.
Okay.
Eine gute Nacht noch, tschüss.
Gleichfalls, tschüss.
Danke. 0800 80 5 mal die 5. Geschichten von der Jobsuche wollte ich mir von euch erzählen lassen, weil ich noch nie so wie, ich vermute zumindest die meisten von euch, nach einem Job gesucht habe. Also nicht so Arbeitsamt und mir was vermitteln lassen oder Bewerbertraining oder irgendwie Bewerbung schreiben und so. Das ist mir alles sehr fremd. Darum gucke ich oder versuche ich zumindest durch eure Augen auf die Realität zu gucken, in der ich mich zumindest nicht befinde. Ich befinde mich in einer anderen Realität. Die ist im Zweifelsfall so ein kleiner schwarzer Kasten. Ja? Ich sitze in diesem kleinen schwarzen Kasten bei euch in der Wohnung. 0880, 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Und angerufen hat der Özcan aus Stuttgart. Hi Özcan.
Hallo.
Was arbeitest du denn? Ich lese hier, du hast 4 Jobs.
Ja, also eigentlich 5 Jobs. Ja, also ich... Also ich bin hauptberuflich Clubleiter in einem Premium-Fitnessstudio in Stuttgart.
Mhm.
Und nebenberuflich mache ich noch Moderation, Comedy. Ich bin Schauspieler und Tanzlehrer in Stuttgart.
Lass mich raten, der einzige Job, von dem man alleine leben könnte, ist der Fitnessjob. Und die anderen sind so engagementabhängig.
Jein, also ich denke mal, wenn ich mich nur auf Moderation, Comedy etc. spezialisieren würde, könnte ich auch davon leben, auf jeden Fall. Aber es ist halt, alles ist eine Leidenschaft und ich mache alles gerne, ist alles eine Herausforderung und aus diesem Grund habe ich mich auch für diese Arbeitsumgebung entschieden.
Arbeitest du sehr viel, also was weiß ich, 12, 14 Stunden am Tag oder teilst du dir das eher so tageweise auf?
Ja, ich muss das, also das Zeitmanagement ist halt das Wichtigste. Selbstverständlich, ich arbeite 6-mal die Woche, jetzt in meinem Hauptberuf und bin dann natürlich auch für alle Prozesse zuständig. Aber ich muss das auch einteilen, die Vorbereitung, gerade wenn ich mal eine Comedy-Show habe oder eine Moderation, dann muss ich das über die Woche hin oder die Wochen vor der Show vorbereiten, so dass ich da auch hinkomme und das alles meistern kann.
Das sind jetzt auch alles so Jobs, für die man sich nicht wirklich bewirbt, oder?
Nee, also ich sag's mal so, die Tanzlehrergeschichte, die hat sich ja ergeben, weil ich früher Breakdance gemacht habe und dann hat sich das Ganze etabliert, einfach macht das schon seit 12 Jahren, also die Tanzlehrer-Geschichte und die Moderation, Comedy und die Schauspielerei, die hat sich aus Zufall ergeben.
Was für Comedy?
Stand-up-Comedy.
Wo machst du das?
Im Theaterhaus. Also ich habe auch im Januar meine eigene Show, die heißt Endlich Single. Kann ich ja so am Rande mal erwähnen.
Ja, schaden kann das nicht, bisschen Werbung machen. Ne?
Genau.
Ich kann dich ja nicht dran hindern, das ist das Schöne.
Nein. Also das ist gerade meine Show, die ich im Theaterhaus mache, die Stand-Up-Comedy, das hat sich irgendwie ergeben, auch aus der eigenen Persönlichkeit. Ist nichts, was man lernen kann. Also ich denke schon, dass man das sich aneignen kann bis zu einem gewissen Punkt. Aber irgendwie ist das, ich lebe das, wenn ich auf der Bühne bin. Ich liebe es einfach. Und dann macht das Spaß und ja, kommt ganz gut an.
Was hast du für Sachen gemacht, bevor du jetzt deine erste eigene Show hast?
Ui, also ich habe eigentlich jeglichen...
Comedy-technisch meine ich jetzt.
Comedy-technisch, also ich bin in Stuttgart aufgetreten. Ich hatte auch schon, also in Bars etc. Und das hat sich auch aus der Moderation ergeben. Also gerade durch die Breakdance-Sache habe ich irgendwann mal, hat mich ein Freund mal darauf angesprochen, ob ich nicht Lust habe, mal eine Breakdance-Veranstaltung zu moderieren. Und habe ich gesagt, ja. Und das war dann lustig und hat sich nach und nach ergeben. Und irgendwann hat mich dann mal ein Freund angesprochen, weil ich während meiner Studiumzeit als Sportlehrer in einer Bar gearbeitet habe. Habe ich immer nach der Arbeit so ein paar Geschichten erzählt und hat gemeint, hey, findet das lustig. Und dann hat er selber mal eine Bar übernommen und hat gesagt, hey, kannst du dir mal vorstellen, das zu machen? Habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und Comedy. Und dann hat er gesagt, ja gut. Ein paar Tage später hat er gesagt, ich habe jetzt nächsten Monat am Donnerstag euch fest eingeplant. Ihr steht schon im Programmheft. Also ich habe das dann mit einem Kumpel zusammen gemacht, mit dem Jaus. Und ja, und dann waren wir halt gezwungen, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ja, es kam dann sehr gut an und dann haben wir das monatlich gemacht. Und es hat sich dann mit den Programmpunkten so ergeben, dass sich dann eine gesamte Show so zusammengeführt hat.
Letztlich ist das ja auch ein Medienberuf, ne? Also auf einer Bühne stehen und irgendwelche Sachen moderieren hat ja auch, letztendlich ist das ja auch was mit Medien, finde ich immer. Und genau so sind auch die, ich sag mal, die Erwerbsbiografien in dem Universum, in dem ich mich bewege, also so Massenmedien produzieren. Irgendwie ist genau dasselbe. So, ja, dann steht man mal da und zufälligerweise steht man beim Café mit einem zusammen von einer anderen Abteilung im Haus oder von einem anderen Sender und der sagt, ja Mensch, komm doch mal vorbei, erzähl das doch mal. Und ja, so kommt man da zu seinen Jobs. Das ist echt ganz lustig. Hast du jemals in deinem Leben eine richtige Bewerbung geschrieben?
Ja, habe ich mal gemacht. Ja, sogar mehrmals. Also ich habe einen sehr untypischen Beruf eigentlich gelernt. Mein erster Beruf war Zahnarzthelfer. Ja, also auf meinem Zeugnis stand Zahnarzthelferin.
Echt geil. Das sind so schöne kleine Fnords, die man so in den Alltag einbauen kann. So stehe ich drauf auf sowas. Ich habe auch mal einem Sekretariat vorgestanden bei einer großen Filmproduktion in Köln und habe auch darauf bestanden, dass meine Berufsbezeichnung Produktionssekretärin ist. Ja,
echt?
Ja, auch so, das sind so schöne kleine Alltagsspäße, weißt du, wo alle irgendwie irritiert sind. Ich finde Irritation ja super.
Ja, natürlich, wenn man Menschen mit irgendetwas konfrontiert und dann noch das so überzeugt rüberbringt, dann ist es sehr lustig, die auch mal zu beobachten. Ja, das stimmt.
Wenn du sagst, ich bin Zahnarzthelferin, ist doch super.
Ja, das ist, aber ich konnte ja nichts dafür, die haben das so eingetragen.
Aber es gibt noch ungewöhnlicheren Beruf für einen Mann oder mindestens genauso ungewöhnlichen. Ein Kumpel von mir aus Frankfurt, der ist Apothekenhelfer.
Okay,
das ist ja auch irgendwie so der klassische Mädchenberuf ist eigentlich, oder?
Ja, Apothekenhelfer, das hört sich schon hart an, ja.
Der wollte aber auch nie Apothekenhelferin genannt werden, aber der ist auch eher so ein Macho-Typ.
Aber ganz ehrlich, also ich denke mir, es ist egal, welchen Job man macht. Meiner Meinung nach, wenn man zu seinem Job steht und das macht und diesen Job, ich finde, man kann auch jeden Job lieben lernen, ja. Wenn ich morgens aufwache und ich mir immer denken muss, oh, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich dies machen. In jedem Job hat man eine bestimmte Verantwortung, eine Verpflichtung. Viele würden jetzt auch sagen, boah, ich wäre auch so gern Radiomoderator, so wie du zum Beispiel. Aber das hat ja natürlich auch seine Verpflichtung. Du musst ja auch immer deine Programmpunkte ausdenken, überlegen, wie mache ich das, wie strukturiere ich das. Und dann wird es ja irgendwann auch so zum Alltag. Und man muss jeden Tag eigentlich so kleine Nuancen finden, die man liebt oder mag und sich damit identifizieren kann. Und dann macht jeder Job Spaß.
Ja, wobei, ich denke mal, dass in so einem Job, wie ich mache, ist das wesentlich einfacher als beispielsweise, wenn du, keine Ahnung, was kann ich mir denn jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen zu tun, Asphalt legen oder so.
Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe mal auf einer Baustelle gearbeitet.
Echt, wie war das?
Ich habe auf einer Baustelle gearbeitet. Ich habe mich kaputt gelacht, weil das auch lustig ist. Das ist, natürlich ist es körperlich anstrengend, natürlich ist es ein harter Job und ich respektiere alle Menschen, die das machen. Aber auch dort ist es lustig, weil man lernt ja auch, man hat ja Kollegen etc. und da passieren ja auch Situationen, wo man sich kaputt gelacht hat und sich denkt, hey, so etwas wäre mir in einem anderen Job nie passiert.
Mhm.
Und solche Menschen hätte ich auch nie kennengelernt.
Man muss halt die Augen offen halten, ne? Also die Gelegenheiten zum Lachen erkennen. Ich sag ja auch immer, es gibt immer was zum Lachen.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich ist das wirklich, ja. Das stimmt, also Bau, ich finde das auch total krass. Ich bin ein Wrack irgendwie. Also ich kann 16 Stunden denken, aber noch nicht mal 10 Minuten Steine hacken, weißt du?
So, ja, da musst du mit Fitnesstraining anfangen. Das tut dir richtig gut.
Ja, oh ja.
Ja, aber viele denken immer, wenn man Fitness macht, muss man so ein Arnold Schwarzenegger werden. Es ist einfach nur ein Ausgleich und das tut dann richtig gut, du.
Ja. Ja, ich mache das auch, also weil ich einfach um meine Rückenmuskeln, also ich habe echt heftig Übergewicht auch und ich habe eben auch keinen Bock auf Rückenschmerzen. Ja? Nur weil ich fett bin, habe ich keinen Bock, dass mir das Kreuz wehtut und darum mache ich halt Krafttraining reichlich, also insbesondere für die Rückenmuskulatur, damit es einfach
das ist super.
Damit ich einfach auch aufrecht stehe und gehe. Also ich denke mir, wenn ich schon schwitze, will ich wenigstens nicht noch Schmerzen haben, weißt du?
Ja. Nee, das ist super, dass du das machst. Darf ich dich mal was fragen?
Du darfst.
Liebst du deinen Beruf?
Ja. Das ist ja, ich möchte nichts anderes machen. Ich hatte mal eine Sendung in Frankfurt am Main. Die ist eingestellt worden. Da habe ich so absurd niedriges Honorar angeboten. Ich habe gesagt, ey Kinders, ich mache euch das auch für, ich sage jetzt nicht wie viel, aber das war wirklich so wenig, dass es eigentlich peinlich ist, dafür überhaupt arbeiten zu gehen in meiner Branche.
Ja, genau, also, das ist es, ja.
Weil das darf liebt, man halt gell? Auch keinem sagen, genau. Ja. Weil ich irgendwie wäre es gegangen. Also so, ne? Ich hatte irgendwie eine billige Wohnung und habe gedacht, ich habe wirklich so gerechnet, okay, wie viel Geld brauchst du maximal, um diese geile Nummer weitermachen zu können, und habe genau das angeboten, aber sie wollten es trotzdem nicht.
Ich habe das aber früher auch gemacht, gerade mit Moderation etc. Also für mich war es dann sehr wichtig, einfach das machen zu dürfen, also auf eine Bühne zu kommen, und weil ich liebe es einfach.
Ja,
ich liebe
man muss, es halt, einfach. Man ja. muss halt immer aufpassen, dass man nicht die Preise kaputt macht. Ne?
Das natürlich, ist so, ja.
Wenn ich hatte dann eben den Vorteil, ich habe damals, als ich gesagt habe, okay, ich mache es auch für billiger, habe ich in einer Nische existiert, in der sowieso nur ich existiert habe. Das heißt, ich hätte niemandem Konkurrenz gemacht, sondern das Ding wäre einfach am Leben geblieben. Und da finde ich das okay. Aber ansonsten ist echt schwierig, so Preise unterbieten ist echt immer ein bisschen kompliziert.
Ja, also das ist auch ein, ja.
Freund von mir ist Cutter, ja, also macht so Video und Filmschnitt und sowas, und der sagte, ja, in Berlin hast du mittlerweile Leute, die machen es für lau. Ja, weil sie woher sie Kohle haben. In Berlin lebst du halt für wenig Geld. Und die machen die geilen Jobs für lau. Und für die Leute, die davon leben müssen, bleibt da nichts mehr übrig. Ja.
Nee, das finde ich auch schlimm. Ich denke halt nur, so wie du sagst, es gibt ja Menschen, jetzt so wie du dich auch selber beschrieben hast, die etwas Charakteristisches an sich haben, also etwas ganz Bestimmtes an sich haben, und die dann so eine Nische ausfüllen, und dementsprechend sagt man dann auch, hey, ich mache das jetzt mal für umsonst, dass mich die Leute einfach kennenlernen. Weißt, man braucht ja auch irgendwann eine Plattform, um sich zu repräsentieren, und muss sich dann langsam den Gegebenheiten anpassen. Ich habe es ja auch nicht gelernt. Ich habe den Moderator nicht gelernt. Ich konnte den Leuten nicht sagen, hey, jetzt machen wir es mal so, ich krieg die Summe XY, so wie jeder Moderator. Dann sagen sie, hast du schon mal moderiert? Nee, habe ich noch nie gemacht, aber ich kann das bestimmt gut. Dann ist es natürlich schwer. Klar. Aber wenn man so die Möglichkeit mal hat, so wie ein Sprungbrett, weißt du?
Ja, oder man verschenkt es direkt, kann man ja auch machen. Ne? Also, dass man einfach sagt, so, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn es euch was wert ist, könnt ihr ja immer noch eine Spende in die Mütze werfen oder in das Glas werfen,
was
in
der Messung steht.
Genau. Das finde ich eigentlich immer noch die sympathischste Sache, irgendwie zu sagen, okay, man muss es sich halt leisten können. Also klar, wenn du natürlich nichts zu fressen hast, dann kannst du nicht noch Kultur verschenken. Ne?
Nein, das ist nicht gut. Ja. Nee, das sollte man nicht machen. Aber ist super, ja.
Auf welchen Job, also was war das, du leitest ein Fitnessstudio, du moderierst, du machst Comedy, was war das andere?
Schauspielerei und noch Tanzlehrer.
Genau, und Tanz. Auf welchen Job davon könntest du am ehesten verzichten?
Boah, das ist jetzt eine harte Frage.
Ich nehme dir einen weg. Welchen soll ich nehmen?
Okay, warte mal.
Wenn ich jetzt hier so ein Hallgerät und Donner und so Blitze hätte, dann würde ich so tun, als wäre ich jetzt Gott. So, ich nehme dir einen weg.
Oh, nee. Nee. Also, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich würde wirklich, auch wenn ich weiß, dass man solche Antworten nie hören möchte, aber ich könnte keinen Job weggeben. Ich würde es nicht machen, weil das ist dann ist etwas, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas. Und alles, was ich jetzt mache in meinem Leben, das hat so seinen bestimmten Bereich und erfüllt mich und gibt mir auch in irgendeiner Art und Weise Kraft, um die anderen Sachen zu machen. Und ich hole mir auch immer Inspiration. Also dadurch, dass ich jetzt Clubleitung mich kenne, ich lerne sehr viele Menschen kennen, die ich auch sehr gerne um mich herum habe. Ja, ob es jetzt Mitglieder sind oder meine Kollegen sind oder einfach auf dem Weg dorthin Sachen, die da passieren. Das ist ja auch alles meine Muse für die Comedy oder Moderation. Etc. pp. Also ich würde von meinen Jobs ehrlich gesagt gar nichts weggeben. Auch die Tanzlehrergeschichte, ich liebe das einfach. Das ist auch wenn es jetzt schwerer wird, wenn man älter wird, ist halt Breakdance ja mit 30 ja ein bisschen
da,
schwer.
Aber da tut's schon mal ein bisschen mehr weh, wenn man auf die Fresse fällt, ne?
Ja, ich sag mal so, das Nachhallen, so wenn ich mal einen Workshop gebe, also ich unterrichte ja einmal die Woche. Früher war es nur an dem Tag, habe ich gedacht, oh, das war anstrengend. Jetzt denke ich 3-4 Tage lang, oh, ja, das war aber anstrengend.
Das ist wie beim Saufen, oder? Ich meine, ey, so mitten in der Pubertät, so 16, 17, halber Kasten Bier, kein Problem. Jetzt brauchst du irgendwie nach 3 Flaschen Bier erstmal eine Woche Auszeit.
Ja, genau, die Regeneration. Ja, früher hat man ja auch 2-3 Tage mal durchgemacht oder 2 Tage durchgemacht.
Genau. Man ist
das geht gar nicht mehr.
Nee. Ja, nee. Ich werde auch so das komplette Wochenende gefeiert vom Allerhärtesten. 5 Stunden geschlafen, montags in die Schule gegangen. Wenn ich mir überlege, ich würde das heute machen. Du müsstest mich mit dem Rollstuhl dahin bringen irgendwie.
Naja. Ja, nee, ich kann das auch definitiv nicht mehr. Definitiv. Also ich könnte das auch nicht verantworten, weil man ja auch beruflich dann, das muss man sich einteilen. Den Spaß kann man sich ja auch einteilen. Kann man ja auch den Fun etc. kann man sagen, hey, an dem Abend mache ich das, am nächsten Tag habe ich frei, dann kann ich das mal machen. Aber ich habe auch genug Zeit, um mich auszukurieren.
Ja.
Man hat ja allen Jobs gegenüber auch eine Verantwortung und auch allen Menschen gegenüber eine Verantwortung.
Wenn du sagst, du leitest ein Fitnessstudio, bewerben sich bei dir dann auch die Leute oder bewerben die sich irgendwo anders?
Die bewerben sich bei mir. Ich leite das aber auch an die Verwaltung weiter.
Das heißt, die Bewerberauswahl machst du dann auch nicht und die Vorstellungsgespräche und solche Dinge?
Doch. Okay. Doch. Das mache ich auch, ja. Das mache ich auch.
Was fragst du denn da ab in so einem Vorstellungsgespräch? Weil ich vermute mal, bewerben sich im Wesentlichen Fitnesstrainer werden sich bewerben bei dir, oder?
Ja, also Fitnesstrainer, Sportlehrer, das ist schon bei uns eine Grundvoraussetzung, dass man die Basis beherrscht, also nicht so eine 4-Wochen-Ausbildung gemacht hat als Fitnesstrainer, sondern wir nehmen dann wirklich Sportlehrer, die dann eine grundierte Ausbildung haben und weil, wie gesagt, so wie du das auch selber formuliert hast vorhin, du gehst ja in ein Fitnessstudio, weil du möchtest bestimmte Sachen vermeiden, verhindern und wenn ich da jemanden hinstelle, der zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen keine Ahnung hat, ist das natürlich das Schlimmste, was ich der Person antun kann. Weil manche Menschen, die motivieren sich vielleicht über 6-7 Jahre, um in ein Fitnessstudio zu gehen. Ja. Die nehmen sich diesen Gedanken und sagen, ich gehe, okay, ich mache. Und dann kommen sie und dann trainieren die vielleicht 3-4 Monate und die werden so schlecht betreut, dass sie dann irgendwann sagen, nee, Fitnessstudio, ach, das ist doch nichts für mich. Ich komme sowieso nicht an mein Ziel heran und das ist die größte Enttäuschung. Und dieser Mensch ist wegen dieser Person, also wegen diesem schlechten Trainer, vielleicht für sein Leben lang nimmt er sich diesen Gedanken raus, in ein Fitnessstudio zu gehen und wird sein Leben lang diese Probleme haben.
Mhm.
Und daher ist es für mich das A und O, also wirklich eine gute Ausbildung. Wir bilden ja auch Leute bei uns aus, klar. Aber das sehr wichtig ist natürlich auch die Sozialkompetenz und das ist, wie man mit Menschen umgehen kann.
Mhm.
Und so etwas, diese Ausbildung, das ist das, sowas nenne ich Leben. Ja. Also das kann man nicht irgendwo lernen, das lernt man einfach im normalen Leben und muss dementsprechend auch Interesse haben.
Hast du neben deinen ganzen Jobs eigentlich auch noch ein Privatleben, ein signifikantes?
Ja, ich habe ein wunderschönes Privatleben. Ja. Ich natürlich, das sehe ich auch alles als eine Firma.
Mhm.
Also ich sehe meine Familie als Firma, ich sehe meinen Freundeskreis als Firma, also nur bildlich gesehen. Also
ja, schon klar, als Organisationseinheit. Ja.
Weil genau dort muss ich natürlich auch Zeit investieren, ich muss Energie investieren und auch mit meinen Freunden, wenn wir mal um die Häuser ziehen, wenn ich immer sage, ah ja, nee, ich habe ja einen Job und ich bin nur mit meinem Job beschäftigt, dann geht irgendwann die Firma mit den Freunden pleite.
Ja.
Und oder irgendwann geht die Firma mit der Familie pleite oder die Freundin geht, also diese Firma geht dann pleite. Und dann muss man halt natürlich schauen, wie man das Ganze handhabt. Aber es ist wirklich möglich und wenn man Menschen hat um sich herum, die dann einen noch unterstützen in der Sache, die man macht und das gut finden, dann ist es wundervoll. Und deswegen liebe ich auch all meine Jobs und wird da auch nichts weggeben. Und auch von meinem Leben, an meinem Leben auch nichts ändern.
Özcan, ich danke für deinen Anruf.
Ja, selbstverständlich.
Und wünsche ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Show.
Ja, ich würde mich freuen, wenn du kommen würdest.
Das kann ich nicht, weil du hörst mich zwar in Stuttgart, aber ich sitze gerade in Berlin, wo ich auch lebe. Wir sind ja mehrere Sender, die sich zusammenschalten und diese Sendung machen.
Ah, okay. Aber ich komme auch nach Berlin. Ich komme Ende dieses Jahres nach Berlin.
Was, mit einer Show?
Da gibt's kleine Comedy-Bühnen.
Ja.
Da werde ich ich wollte auch mal in andere Städte gehen, einfach mal gucken, wie da die Resonanz ist.
Ja, da musst du mal eine Nachricht schicken. Wenn Zeit ist, kommen wir hin.
Das mache ich auf jeden Fall.
Ja.
Aber wenn du dann nicht kommst, du.
Dann kriege ich aufs Maul. Ja, wenn es Dienstag ist, kann ich.
Nein, nee.
Dann musst du mich erstmal finden.
Ich kenne ja ein paar Berliner, die finden dich schon. Also,
fuck. Oh Mann. Kontaktmöglichkeiten findest du auf lateline.de.
Lateline.de. Okay, genau. Super. Nee, das gucke ich mir dann an. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg heute Abend.
Jo, danke dir. Okay, gute Nacht. Tschüss.
Gut. Okay, gute Nacht. Ciao.
Und wie diese ganzen Sender heißen, die sich zusammenschalten, das sagt euch jetzt am besten mal der halbautomatische Ansager.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Und
Enjoy.
Präsentieren.
Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Der mal wieder abschweift, wie er abschweifen kann. Das Thema, von dem wir heute abschweifen, das ist eure Jobsuche. Ich habe, ähnlich wie Özcan, der gerade angerufen hatte, noch nie ernsthaft Bewerbungen wegschicken müssen. Also noch nie so einen Job gesucht, wie die meisten von euch möglicherweise Jobs suchen. Nämlich eine Ausbildung fertig machen oder Schule fertig machen, sich dann um einen Ausbildungsplatz bewerben, wenn er Ausbildungsplatz hat, dann sich auf eine Stelle bewerben oder auch vielleicht mal die Branche wechseln oder sowas. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ist und wie das geht und wie sich das anfühlt und was da für Mühen oder auch eben keine Mühen im Weg stehen mögen. Und genau darum dachte ich mir, ich bitte euch mal um Realitätsabgleich. 0800 80 5x5 ist unsere Nummer. Und jetzt ist dran der Joachim. Hallo Joachim.
Hallo Holger.
Ich hatte eben gesagt, weil du hattest ins im Blog kommentiert und ich habe gesagt, ja, ruf ruhig an, ich rede auch mit Stotterern.
Genau. Ich hatte schon mal angerufen.
Stimmt, du hast
ja. Wir hatten auch schon mal gelabert.
Genau, das hatten wir auch schon. Stimmt, du warst das, ne?
Ja, ja, genau, ich.
Ja, an deinem Haar erkenne ich es irgendwie. Also das ist, du schleichst dich so rein, ne? Das ist dein, wie genau geht der Trick, damit du nicht stotterst?
Das ist eigentlich nicht das Haar, sondern das ist ein Nichtvermeidungsansatz. Also ich gehe direkt in das Stottern rein und wenn es hakt, dann mache ich einen. Eine kleine Schleife, kann man sagen.
Das verstehe ich nicht.
Kann man jetzt schwer beschreiben. Also ich mache quasi eine Verlangsamung des Sprechens und dann ziehe ich das quasi so raus. Also ich ziehe das quasi und das Wichtigste dabei ist, dass den eigentlichen Satz nicht zu verändern oder zu vermeiden. Ja.
Was man ja immer, hattest du ja auch geschrieben, ne? wenn du so langsam denkst, wie du redest, dann können wir den Job leider nicht geben.
Ja, da sind viele Dogmen und viele Scheißsachen noch in unserer Gesellschaft. Und ja, das trifft nicht nur auf Stottern zu, sondern auch auf ADHS, auf Rollstuhlfahrer und.
Also bei Rollstuhlfahrern kann man es halt super beobachten, wenn Nichtbehinderte mit Rollstuhlfahrern reden, da könnte ich mich mal kaputt lachen. Also ich denke so, ey Alter, vielleicht redest du mal mit dem wie mit einem erwachsenen Menschen, weil der ist genauso alt wie du.
Der muss doch so behütet werden.
Genau.
Guck mal, so nach dem Motto, ne?
Die Frage, die habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal gestellt, aber ich finde sie trotzdem immer wieder interessant. Du denkst du auch stotternd?
Nö, überhaupt nicht. Also wenn man starke Angst hat, denkt man natürlich nur noch an das Stottern. Also ich hatte ja 15, wiederhole das nochmal, weil ist ja schon eine Zeit lang her, also ich lebte 15 Jahre in Isolation, habe in der Zeit überhaupt nicht gesprochen und war die ganze Schulzeit über eigentlich und ja, dann war ich froh, dass die Schulzeit endlich beendet war und ich endlich in den Beruf konnte, weil dort wurde ich akzeptiert von einem Bäckermeister. Ich sage jetzt lieber nicht den Namen, weil ich weiß nicht, ob er das unbedingt will, auch wegen dem Datenschutz so mäßig. Ne? Und auf jeden Fall, er hat mich vor Demütigungen innerbetrieblich hat er mich ferngehalten und hat dann gleich seinen Backschießer, also dieses große Holzding, wo man das Brot rausholt mit, hat er einen besonderen Arbeitskollegen in Schach gehalten und hat den da gejagt, dass er da ja sein Maul hält, ne?
Das ist auch nochmal eine schöne Genugtuung.
Ja, und da konnte ich endlich weil ich hatte mein ganzes Leben bisher nur über das Sprechen definiert, dann war ja plötzlich mal die Arbeit da und dann konnte ich mich auch mal so, ja, ich war mal was wert, außerhalb des Sprechens quasi.
Ist dadurch das Sprechen besser geworden?
Ich würde sagen, das ist mit ein wesentlicher Punkt, weil ich so viel Zuspruch bekommen habe. Mhm. Da wurde man halt mutiger. Also man wird ja irgendwann, man traut sich was, man hat jemanden, der einem da trotzdem zuhört und auch nicht ins Wort fällt. Ne? Das ist ja ganz wichtig, gerade beim Stottern.
Und Sätze von Stotterern, die Sätze vervollständigen. Ne?
Das ist, genau. Oh, scheußlich. Und das kommt immer noch und immer wieder. Ja, und man sieht, ich habe am, bevor ich es vergesse, ich bin am 1. Oktober in Regensburg auf unserem Bundeskongress und da bin ich auf einer Podiumsdiskussion. Jeder, der so in Regensburg so umherschwirrt und Lust hat, sich mit Stottern ein bisschen auszutauschen, also es geht eigentlich um Stottern und Beruf, aber natürlich auch um andere Behinderungen und Berufe, mhm, kann gern nach Regensburg kommen in die Jugendherberge. Sag ich einfach mal so, lade ich einfach mal ein, obwohl ich nicht der
Herbergsvater bin. Das, genau, das, da kriegst du dann noch Ärger. Da kommen dann 150 Leute und dann muss das irgendeiner bezahlen.
Den Landesverband Bayern, den kenne ich gut und der wird dann so lang belabert, der wird dann so lang verhaftet.
Was macht?
Bis ich das hinkrieg, was ich will.
Was macht ihr denn in diesem Verband eigentlich? Ist das so Bewusstsein schaffen, dass man eben von Stotterern die Sätze nicht vervollständigen soll, sondern gefälligst warten soll, bis sie fertig sind?
Also einerseits Aufklärungsarbeit, andererseits sich mit dem eigenen Stottern zu beschäftigen, quasi eine starke Gemeinschaft zu haben, zu merken, man ist nicht allein mit dem Thema Stottern, aber auch natürlich nach außen gehen, Aufklärungsarbeit machen und letztendlich politische Entscheidungen irgendwann auch zu verändern. Ne?
Mhm.
Also eigentlich ist ja der Gedanke auch, irgendwann muss man ja außerhalb des eigentlichen, also wenn man dann, sag ich mal, Mut gefasst hat und selbstbewusst dann irgendwann mal geworden ist, was nicht immer sein muss, ne, aber wünschenswert ist, dann kann man ja, so wie ich zum Beispiel oder andere, sich politisch engagieren. Ich bin noch, kann ich ja sagen, in der SPD noch eingetreten,
mhm,
um hauptsächlich da, habe ich einen Arbeitskreis Behindertenpolitik mitbegründet in Stadt- und Landkreis Gießen, also in Hessen.
Mhm.
Ja, und hauptsächlich ist natürlich auch ein Anliegen, neben dem Stottern auch andere Behinderungen zu Multiplikatoren zu finden, um halt Behinderungen in sich zu verändern. Also auch politisch muss ja irgendwas verändert werden.
Bevor wir wieder zum eigentlichen Thema der Sendung kommen, noch die letzte Frage zum Stottern. Ja, ich finde es halt immer interessant, weil Stottern ist eine Welt, mit der ich nichts zu tun habe und darum schweife ich da gerne ab.
Du kannst so lange
abschalten. Nee, so lange, bis die Sendung zu Ende ist oder der Chef anruft.
Das wollen wir auch nicht.
Weiß man, woher Stottern kommt?
Im Moment noch nicht. Also es gibt verschiedene Theorien, die sind immer noch Theorien. Also früher dachte man, das wäre eine geistige Behinderung, hat man ganz früher gedacht. Und dann hat man sogar noch bewusstseinsweiternde Mittel sogar noch eingesetzt. Das war Anfang 50er, 60er Jahre, da hat man wirklich noch so Art Drogen noch eingesetzt.
Cool, da musstest du also nur zum Arzt gehen und stottern und hast dann irgendwie LSD gekriegt.
Nee, nein, so nicht, aber schon Psychopharmaka, starke Hämmer und das war dann irgendwann, ja, dann hat sich irgendwie dann die Forschung dann weiter und weiter und weiter und jetzt geht man davon aus, dass es Hirnsynapsen, also das sind diese kleinen Pünktchen im Hirn, die da miteinander kommunizieren und dies ist gerade die Wissenschaft gerade oder die hiesige Fachwelt gerade am Erforschen weltweit und man geht davon aus, dass es an der Synapsentätigkeit hängen könnte. Dafür sprechen bestimmte Sachen schon, aber auch wieder dagegen, weil wenn wir zum Beispiel alleine sprechen, stottern wir ja nicht. Wenn es an der Synapsentätigkeit hänge, dann würden wir ja immer stottern.
Moment, habe ich das richtig verstanden? Wenn du zu Hause sitzt und niemanden ansprichst, sprichst du normal flüssig?
Ja.
Ach.
Also wenn ich mir selber Also in aller Regel, also man kann nicht zu 100%, aber zu einer größeren Anteil, der weit über 70% liegt, würde ich sagen, sprechen Stotternde, wenn sie allein sind, wenn sie mit Tieren sprechen, wenn sie Selbstgespräche führen, durchweg flüssig. Und das spricht halt gegen eine organische Behinderung und gegen eine körperliche Behinderung eigentlich, ne?
Das ist ein soziales Phänomen im Grunde.
Ja, ja. Ja.
Stotterst du denn stärker, wenn du jemanden, nee, andersrum, stotterst du jetzt schwächer, als du stottern würdest, wenn ich dir direkt gegenüber säße?
Also bei mir macht das eigentlich jetzt weniger aus. Ich interessiere mich natürlich auch dafür, woher das kommt, aber ich spreche halt bestimmte Dinge dafür und wieder dagegen. Also gegen bestimmte Behauptungen eben, ne?
Mhm.
Ja, also wenn man sagt, es ist von dem Gehirn aus, dann müsste man ja immer stottern. Also immer gleichmäßig viel stottern. Das ist ja nicht so. Es hat schon was mit einem zwischenmenschlichen Phänomen zu tun. Also es muss mit einem zwischenmenschlichen Phänomen zu tun haben, weil wenn wir auf bestimmte autoritäre Personen, manche stottern stark auf autoritäre Personen, also Lehrer, Vorgesetzte, Beamte und also Polizisten vielleicht und sowas, ne?
Mhm.
Und andere wieder nicht. Also andere stottern dann gleichmäßig stark.
Mhm.
Und wenn man sehr selbstbewusst ist, also wenn man das Stottern eigentlich für sich also akzeptiert hat und ich möchte nicht sagen, dass man das, sage ich mal, übergeht, also quasi in dem eigentlichen Verständnis, also dass man es einfach ignoriert, sondern dass man da sich mit wirklich auseinandersetzt eben. Ne? Und dann wird das irgendwann, oder es kann so gut werden, dass man nur minimale oder viel schwächere Blockaden hat. So wie bei mir im Moment. Ich hatte ja bei dem B, hatte ich zum Beispiel jetzt zweimal ein Block gehabt. Das mache ich jetzt mal ganz bewusst, um den Zuhörern zu zeigen, was dann so passiert. Also ich habe das jetzt ganz übertrieben mal gemacht, meine Technik eingesetzt. Und dann habe ich quasi dieses Block habe ich quasi mal jetzt vorgemacht, dass man sich da quasi rauszieht.
Mhm.
Ne, und und das ist halt nur eine Technik von fünf Bekannten, die wirklich wissenschaftlich fundiert sind, sag ich mal. Ne?
Nach deiner Bäckerlehre, hast du dann weiter als Bäcker gearbeitet?
Dann habe ich, ich habe als Bäcker gearbeitet. Hab meine Ausbildung gemacht, schön, hab dann noch in anderen Betrieben gearbeitet. Da gab es auch mal in einem Betrieb dann starke Diskriminierungen wieder, weil die haben das auch nicht so eingesehen. Also ich wurde auch sogar körperlich versucht anzugehen. Nehme ich auch an, dass das mit dem Stottern zusammenhängen könnte. Also da ist nichts, da wurde diese Diskriminierung über das Stottern halt auf die Tätigkeit produziert quasi.
Mhm.
Also da wurde halt gesagt, ich arbeite nicht richtig oder so, aber eigentlich lag es halt, das war eigentlich so eine Strategie, wo, also man sagt nicht, was das eigentlich los ist, ne? Sondern man schiebt was anderes vor einfach, ne?
Was machst du mittlerweile?
Mittlerweile bin ich immer noch Hartz-IV-Empfänger, will mich aber selbstständig machen und will mich mit dem Stottern selbstständig machen und will da gerne voll durchpowern in Hessen und die Leute aufklären und auch an Schulen, an anmögliche Stellen gehen, um dort halt Stottern, Aufklärungsarbeit und zu machen. Ne?
Als professioneller Stotterer sozusagen.
Ja, und aber da fehlt halt wieder die lieb werdende Wertschätzung, ne? Also dieser Wertschätzung in Form von Bezahlung, ne?
Das ist halt echt das Problem. Ne?
Und deshalb bin ich auch so vom Götz Werner, ich weiß nicht, ob du ihn kennst,
ja.
Das bedingungslose Grundeinkommen überzeugt von und unterstütze ihn auch, wo ich kann. Mhm. Also und fände das gut, wenn das käme, weil dann könnte man wirklich in der Tat das arbeiten, wo man zu berufen quasi ist oder was man, wo du drauf Lust hast, ne?
Genau. Und die Drecksarbeit, also ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, was er da vorhat. Bitte nicht diskutieren. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Aber das Interessante, falls es funktionieren sollte, ist ja, dass die Drecksarbeit teurer wird.
Hm? Ja, klar.
Die Leute, die dann im Radio reden, verdienen weniger und die Leute, die den Dreck wegmachen, die verdienen mehr, weil nämlich keiner Bock hat, Dreck wegzumachen, aber alle haben Bock, im Radio zu reden.
Och, würde ich nicht sagen. Also ich wollte nicht im Radio unbedingt jetzt, ich wollte nicht deinen Job machen müssen.
Mhm. Warum nicht? Weil man damit Stotterern telefonieren muss?
Ja, doch schon, aber nur, nee.
Ja, dann halt nicht, dann schick auch keine Bewerbung. Mein lieber Joachim, ich habe das Gefühl, dass du sogar weniger gestottert hast, als beim letzten Mal, wo wir telefoniert haben.
Ja, das ist immer ja unterschiedlich, ne?
Mhm. Also ich würde mal vermuten, dass wenn wir nicht über das Stottern geredet hätten, hätte keiner gemerkt, dass du Stotterer bist. Das ist doch auch mal was.
Ja, das kann mal vorkommen, ne?
Ja. Ich danke für deinen Anruf.
Ja, ich wünsche dir alles Gute und wenn die Hörer noch Fragen haben, einfach auf meinen Twitter mal nachgucken und da stehen auch noch verschiedene Infos noch drin.
Genau, Haas-J ist dein Twitter-Account.
Genau.
Ich danke dir.
Dann bleib gesund und munter und bis demnächst irgendwann mal.
Gute Nacht, tschüss.
Okay, danke. Tschüssi.
0880 5 mal die 5, das ist unsere Nummer und ihr seid eingeladen, anzurufen und zu erzählen von eurer Jobsuche. Wie war denn das eigentlich, als ihr euch beworben habt und lauter solche Sachen gemacht habt? Ich, wie gesagt, kenne mich damit nicht aus, weil ich in einer Branche arbeite, in der das ein bisschen anders läuft. Zumindest in dem Teil der Branche, in der ich arbeite, den ich bisher gesehen habe, in den ich bisher Einblick hatte. Mit Sicherheit gibt's auch im Medienbetrieb die ganz normale Bewerberei, von der ich keine Ahnung habe. 0800 80 5 mal die 5. Geschichten von der Jobsuche. Und dran ist jetzt aus dem Saarland der Neo. Hallo Neo.
Hallo Holger, also ich musste gerade etwas schmunzeln.
Wieso, über das Saarland oder?
Nein, über den Vorredner. Also ich meine, jeder baut sich ja so seine Geschichten, sag ich jetzt mal, auf, wie er es braucht, wie er es will, wie er es möchte, sag ich jetzt mal.
Mhm.
Die Sache mit dem Stottern. Also ich habe früher sehr, sehr viel gestottert und zwar so, dass man also mich so gut wie gar nicht mehr verstanden hat.
Früher heißt, in welchem Alter?
Also das war so, ich sag jetzt mal von der Zeit an, wo man anfängt zu sprechen.
Mhm.
Ich sag jetzt mal so bis so 15, 16. Also das liegt in erster Linie daran mit deiner inneren Einstellung, wie du dazu stehst. Das heißt im Klartext, wenn du dich fertig machen lässt damit, ne, dann funktioniert das auch. Ne? Das heißt im Klartext, der Gegenüber hat natürlich dann alle Chancen. Wenn der Gegenüber aber merkt, Moment, ich kriege da gar keine Stiche, und dann kriegst du dieses sogenannte Selbstwertgefühl. Ne? Das heißt im Klartext, du stotterst ganz einfach nicht. Die ganzen Thesen, wo mit diese da Synapsen, dies, das und jenes, so, das ist alles Quatsch. Weil es ist in erster Linie auch eine Atmungssache, wo ich dann sage, du atmest dann falsch.
Ist das definitiv falsch. Ist das sowas wie zwei Stotterer, drei Meinungen? Also keiner weiß es hundertprozentig, keiner weiß es hundertprozentig und darum hat jeder so seinen Ansatz?
Also ich weiß jetzt nicht, ob du den Unterschied siehst. Bei mir hörst du ja wirklich nicht, dass ich mal irgendwann da gestottert habe, oder?
Nö.
So.
Daraus kann ich natürlich auch ableiten, dass du nie gestottert hast und mir jetzt einfach nur eine Geschichte erzählst. Das ist halt das Problem.
Nee. Also ich kann das sogar belegen, aus dem ganz einfachen Grunde, ich war fast 4 Jahre in dem sprachtherapeutischen Zentrum da in Homburg-Erbach, so, das ist da auch im Saarland, so, ne, da war ich 4 Jahre. Ich kann das also alles widerlegen, belegen, so, also wie gesagt, ich bin kein Märchenerzähler in der Richtung.
Nein, das wollte ich auch nicht unterstellen. Hier, ne? Nee, ich wollte also nur sagen, ist halt schwer zu beurteilen von hier richtig, aus und für alle, die zuhören. Ne?
Weil es ist In erster Linie, du musst diese Sache akzeptieren. Ne? Du musst jede Behinderung musst du akzeptieren. Mhm. Ob du jetzt stotterst, ob du jetzt schielst, ob du jetzt, ich sag jetzt mal, im Rollstuhl drin sitzt, egal jetzt was.
Du meinst du akzeptieren, im akzeptieren. Sinne, akzeptieren im Sinne von das Beste draus machen?
Richtig.
Mhm, verstehe. Okay. So, weil ich finde immer, es gibt sehr häufig, kriegt man gesagt, ja, du musst deine Behinderung oder deine Krankheit akzeptieren. Das finde ich halt nicht. Also man muss das Beste daraus machen, das ist richtig, weil sonst wird dein Leben, ist dein Leben, was vielleicht sowieso schon mühsam ist, wird dann auch noch scheiße obendrauf. Und das will natürlich keiner. Aber also, grundsätzlich finde ich die Akzeptanz von ja, Einschränkungen eher was man nicht machen sollte, sondern man sollte gucken, dass man irgendwie denkst, so, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Aber auch ist auch wieder eine andere Sendung. Es geht um Jobs und nicht um Krankheiten.
Ja,
und
so. Genau.
Was für einen Job machst du?
Ja, ich mache im Moment, also Lagerbereich. Ne? Ich habe also vorher, was ich auch der Kollegin da gesagt habe, habe ich also im elterlichen Betrieb da gelernt. Ne? Ich habe also Speditionskaufmann da gelernt nach meiner Schule. Dann nachher sind meine Eltern, wie gesagt, dann in Rente da gegangen, aus Altersgründen her. Meine Mutter war krank da gewesen, etc. pp. Und ich bin dann, wie man so schön sagt, raus in die Welt. Ne? Dann kam noch die Bundeswehr dazu, dann habe ich da können kostenlos meinen Führerschein machen.
LKW oder PKW?
Ja, ja, LKW, mhm. LKW. Weil es war eigentlich nie geplant da gewesen, sodass ich mal irgendwann in den internationalen Fernverkehr gehe. So, dann war das dann so gewesen, dann war ich, also bis 2006 war ich bei einer Spedition da gewesen aus Heilbronn, hab dann, wie gesagt, internationale Kühldienste da gefahren, also Obst, Gemüse, Fleisch, Salat und so weiter und ich war also wochenlang, Monate lang weg. Mhm. Danach wurde ich krank, ich hatte also eine ganz komische Blutvergiftung, also nicht diese, die man so kennt mit dem schwarzen Stich und so weiter, sondern das hat sich bei mir in die Arterien festgesetzt, etc. Mhm. So, danach, nach meinem Krankenschein, war ich natürlich arbeitslos da gewesen. Klar, ich meine, ich war fast 2 Jahre arbeitslos und so lange konnte mir meine Firma natürlich meinen Platz nicht frei halten. Das war auch irgendwo klar gewesen. Mhm. So, dann bin ich dann schön aufs Arbeitsamt. So, und dann habe ich dann zu denen gesagt, wie sieht denn das aus? Ich habe den Beruf Speditionskaufmann gelernt. Ich bin aus dem Speditionsbereich, ab also auf der familiär etc. Und dann, wir kümmern uns drum. So, dann, so, ich erzähle es mal so in der legeren Art. Mhm. So, und dann habe ich dann gewartet. Ne? Dann kam dann dieses erste Briefchen von einem Arbeitsamt, so und so, Sie machen jetzt die und die Schulung. So, Herr Gut, ich dann da hin, so das war dann hier in Püttlingen, auch da in der Nähe von Saarbrücken, und dann wurde mir dann gezeigt, wie ich Bewerbungen schreibe. Das ist aber toll, dachte ich mir, aus dem ganz einfachen Grunde, weil die ganzen Spediteure, jetzt egal welchem Bereich, sei es jetzt im Lager, sei es jetzt im Fahrerischen, die interessiert es nicht, was du vor 20 Jahren da gemacht hast. Mhm. Die interessiert in erster Linie, dass du morgens pünktlich auf der Arbeit bist, dass du deine Arbeit da korrekt machst und zuverlässig bist. Der Rest interessiert dich. So, dann hieß es Staplerschein machen, weil ich hatte noch von früher diesen innerbetrieblichen Staplerschein. Er hat aber so bei den anderen Arbeitnehmern nicht gegriffen. Ne? Also ich musste also einen neuen der Staplerschein machen. So, dann habe ich wieder einen Antrag da gestellt. Liebe Leutchen, wie sieht's dann aus? So und so, ich könnte die und die Arbeit da bekommen, wenn ich den Staplerschein habe. So, ne? Dann ging wieder einige Zeit ins Land und dann kamen die an, so, dann machen wir mal jetzt mal eine Schulung, wie man dann diese Informatik, also sprich PC etc. pp. Und Laptop und so weiter da bedient.
Moment, wenn du einen Staplerschein hättest machen können, hättest du einen Job gekriegt und sie haben dich aber in einen Computerkurs geschickt.
Richtig, ja, genau.
Ja, hey, das ist doch mal cool. Das nenne ich Effizienz. Gut, ne? Also,
so, habe ich mir dann auch gedacht. Und dann habe ich dann zu meinem diesen komischen Lehrer da Und dann schaut er mich so an und dann sagt er zu mir, Erne, was machen Sie eigentlich hier? Och, sag ich, ich wollte eigentlich den Staplerschein machen und wollte arbeiten gehen, aber das Arbeitsamt denkt sich wohl, es wäre sinnvoller, wenn ich jetzt bei Ihnen die 4 Wochen sitze und lerne, wie ich dann auf dem Computer rumtipse. Ich meine, in der heutigen Zeit weiß normalerweise jeder Dreijährige, wie man einen Laptop bedient.
Ne? Ja, aber die haben dann halt gerade da im Amt, haben sie irgendwelche Mittel, die für Computerkurse sind, und dann schicken sie halt die Leute wahllos in Computerkurse. So ja, Geschichten ja, höre ich. Das ist auch echt, ich frage mich immer, rufen hier bei mir in der Sendung nur die wenigen Einzelfälle an? Oder ist das symptomatisch für dieses ganze Arbeitsamt, dass da ständig Leute völlig an ihren Neigungen, an ihrer Qualifikation und auch vor allen Dingen am Bedarf des Marktes vorbei pseudo fortgebildet werden? Weil das nächste Problem ist nämlich, was mir auch häufig erzählt wird, dass bei diesen ganzen komischen Kursen du im Prinzip nichts lernst.
Nee, das ist es ja. Das ist, also ich meine,
ist
ich wusste... Das
ist doch dann nicht in Ordnung.
Also ich wusste teilweise mehr, wie das, was ja. die mir da in der Schulung beibringen wollten.
Genau, das kriege ich auch immer wieder erzählt. Ja, ja.
Ich bin ja kein irgendwie wie welcher Dorfbub, der da weder eine Zeitung liest, noch irgendwie einen Computer bedienen kann. Ich meine, wir hatten früher bei uns in der Firma auch Computer. Ich habe Speditionskaufmann gelernt und da mussten wir am der Computer auch mitarbeiten. Also wie gesagt, wofür brauchte ich diese Schulung? Die war also, wie man so schön sagt, für den Arsch. Ne?
Ja, hat so. Sich dann mal wieder irgend so eine Erwachsenenbildungseinrichtung dran gesund gestoßen wahrscheinlich.
Jedenfalls bin ich dann hin und da habe ich dann gesagt, so, wisst ihr was, liebe Leute, jetzt könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Aber und dann habe ich da mich komplett vom Arbeitsamt da abgemeldet und dann habe ich mir die gelben Seiten da geholt. Mhm. Und dann habe ich die ganzen Speditionen, es waren, ich weiß nicht wie viele, aber es waren da genügend, da bei uns hier im Umkreis. Und dann habe ich die dann angerufen und habe gesagt, liebe Leutchen, hier ist es jemand, der Speditionskaufmann gelernt hat, der den Führerschein Klasse 2 hat, der sich im Lager auskennt, der mit den Scannern arbeiten kann, da diese Infrarotpistolen, mhm. ne? Dies, das und jenes, ich suche Arbeit, wie sieht es aus? Ja, ne, dann kommen Sie mal vorbei. So, dann hatte ich, ich glaube, 3 Vorstellungsgespräche und beim dritten, ne, da hat es dann da geklappt und dann hat die Firma mir sogar den Staplerführerschein bezahlt.
Cool. Und das per Telefon?
Ja, klar.
Ja, cool.
Also, wie gesagt, ich kann also jedem nur raten, greift euch die gelben Seiten, da geht in den Bereich Transport und Verkehr und ruft die Firmen an. Also das ist da genau das, was du sagst. Diese Eigensinitiative wirkt wahrscheinlich mehr, als wenn du dich auf irgendjemanden da verlassen tust. Weil wenn ich jetzt noch beim Arbeitsamt da gewesen wäre,
ja.
Ich glaube, ich würde jetzt vielleicht irgendeinen Nähkurs machen.
Genau, einen Nähkurs. Das ist auch ja. was ich immer wieder höre. Ich finde das so irritierend tatsächlich, dass ich, klar, Erfolgsgeschichten werden natürlich selten erzählt, aber immer wenn ich was vom Arbeitsamt höre, sind das solche Geschichten, dass es im Grunde nutzlos ist. Wo ich mir dann auch denke, ja mein Gott, ey, dann... verwaltet, dann gebt den Leuten doch einfach die Kohle und lasst sie in Ruhe und gebt ihnen so wenig, dass es so unkomfortabel ist, dass sie sich schon irgendwie Jobs suchen oder weiß ich nicht, gebt ihnen weiß ich nicht, ne, funktioniert ja auch nicht, haben sie ja versucht die letzten 20 Jahre. Wahrscheinlich ist, was Joachim eben sagte, das bedingungslose Grundeinkommen gar keine so schlechte Idee, weil dann machst du halt einfach deinen Staplerschein, wenn du Stapler fahren willst.
Ja, klar, gut. Das Problem ist aber da ganz einfach, wenn du dann mal eine gewisse Zeit ja mal arbeitslos bist, ne, dann kriegst du ja nach einer gewissen Zeit ja nicht mehr ein volles Arbeitslosengeld. Das wird ja alle paar Monate wird jetzt ja ein bestimmter Prozentsatz ja gekürzt. Und irgendwann fällt dir dann mal in diese Hartz-IV der Geschichte da rein, in dieses AEG-2 oder wie sich das dann nennt. So. Wenn du dann da natürlich drin bist, dann kriegst du, glaube ich, hier im Saarland irgendwas mit 300 und ein paar 80 Euro.
Das kriegst du bundesweit,
Ja, und ich sage jetzt mal, ein Staplerschein kostet um die 120 Euro und von 380 Euro, wenn du da noch davon leben sollst, so das funktioniert dann irgendwie nicht. So das Problem, ich sag's jetzt mal so, ich meine, ich sehe das ja da besonders hier im Speditionsvergewerbe. So das Problem ist definitiv unsere Grenzöffnungen.
Nö.
Die vor 20 Jahren da waren. Ich meine, ich habe nichts gegen die Leute, um Gottes Willen. Ne, gar keine Frage. Nur, ich meine, jeder sollte doch mal vor seiner eigenen Haustür seine Sachen mal in Ordnung bringen.
Das ist ein nationalistischer Ansatz und Nationalismus funktioniert halt nicht. Ne? Also das ist halt, also weil wenn du sagst, die Grenzöffnungen sind das Problem im Speditionsgewerbe, dann würde natürlich daraus folgen, dass die Lösung des Problems bedeuten würde, dass man die Grenzen zumacht. Und das ist halt komplett unrealistisch.
Nee. Du verstehst mich jetzt gerade falsch.
Ach so.
Es kann zum Beispiel nicht sein, dass zum Beispiel die ganzen Leiharbeiterfirmen, die schießen ja aus der Erde wie Unkraut. So, ein normaler Facharbeiter hat circa einen Stundenlohn von circa zwischen 12 und 15 Euro brutto.
Mhm.
Die Jungs, so ich weiß das zum Beispiel, weil unsere Firma hat in verschiedenen Bereichen auch solche Leiharbeiterfirmen und solche Leute da beschäftigt, die kriegen 6,10 Euro für die gleiche Arbeit, die wir tun.
Ja.
So dann ist es doch wohl logisch.
Die Arbeiterpartei hat uns das eingebrockt, ne?
Dann ist es ja mal irgendwann mal logisch so, dass mein Chef zu mir dann sagt, mein lieber Neo, pass mal auf, entweder du arbeitest für das gleiche Geld wie der Karl Hugo oder du kannst gehen.
Genau. Ja, logisch, deswegen ist das eingeführt worden, um schön Druck ausüben zu können. Aber diese Verschwörungstheorie besprechen wir auch an einem anderen Tag nochmal. Mein lieber Neo, ich danke für deinen Anruf.
Bitte.
Gute Nacht, tschüss.
Jo, tschüss.
0880, 5x5. Redst du über Arbeit, redst du auch über die Bedingungen, zu denen gearbeitet wird. Dabei geht's doch eigentlich um die Jobsuche heute, beziehungsweise um eure Jobsuche. 0880, 5x5 lade ich euch ein, anzurufen und zu erzählen. Und zwar die Geschichte von da, wo ihr auf Suche nach einem Job wart und auch möglicherweise einen gefunden habt. Ich begrüße Steffen aus Berlin. Hallo Steffen.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Holger.
Wunderschön. Ach, herrlich. Endlich ist mal jemand freundlich zu mir. Was für einen Job machst du?
So wie es in zurzeit mache ich Systemgastronom im KDW.
Systemgastronom im KDW? Ich wusste gar nicht, dass das KDW Systemgastronomie macht. Oder ist da ein Meckes drin?
Nee, aber ein Le Buffet.
Sagt mir jetzt nichts. Wo gehört denn das dazu?
Muss ja jetzt nicht sagen. Gibt es auf jeden Fall in vielen Karstadt.
Ah.
Und das ist quasi, die Hausmarke von Karstadt.
Verstehe. Und weil es KDW zu Karstadt gehört? Genau, klar.
Genau. Es gibt auch zwei Linien, die freistehend sind. Das heißt, die nicht jetzt an irgendein Karstadt anknüpfen, aber die meisten sind halt im Karstadt drin.
Mhm. Ist das ein wichtiger Beruf, den man lernt und so? Oder machst du das einfach?
Ja, das ist ein Ausbildungsberuf, den ich jetzt ich mache ihn seit 1.6. wieder und habe ihn davor, 3 Jahre davor, schon mal angefangen und am Donnerstag endet meine Probezeit und ich hoffe natürlich, dass ich sie bestehe.
Sagt einem das vorher keiner? Also wenn jetzt am Donnerstag deine Probezeit endet, sagen die nicht so, übrigens stell dich schon mal darauf ein, dass du Freitag nicht mehr kommen musst oder so?
Meine Kollegen sagen alle, ach, du brauchst dir eigentlich gar keine Sorgen zu machen, weil so wie du arbeitest, das ist die eine Seite, dann noch, weil wir tierischen Personalmangel teilweise hatten und ja, aber trotzdem macht man sich natürlich Gedanken. Das ist klar. Und ja, aber vielmehr ist das, wie ich dorthin gekommen bin. Also da waren, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall habe ich in meinem noch sehr jungen Leben, also 24 nenne ich noch sehr jung, schon sehr, 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 sehr viele Jobs gehabt, wo auch einige dabei waren.
Weil du alle 2 Wochen rausgeflogen bist?
Nö, nicht das unbedingt, aber es fing zum Beispiel an, dass hattest du vorhin auch angesprochen, Apothekenhelfer.
Ja. Verdammt, meine ganze Theorie geht gerade in den Bach runter.
So ähnlich. Da war ich Apothekenbote, das heißt, ich war jeden Tag von 17 Uhr mindestens 5 Minuten, maximal 1,5 Stunden, damit beschäftigt mit dem Fahrrad, Medikamente auszutragen. das war, glaube ich, der geilste Job, den ich bisher hatte. Also hätte ich das den ganzen Tag über machen können, würde ich sofort machen.
Was war da so geil dran?
Das war so geil daran, du hattest nur mit netten, also meistens mit netten Menschen zu tun, mit alten netten Menschen. Mhm. Hast dich teilweise auch hingesetzt, hast mit denen geredet und am Anfang war das so, war mir das total fremd. Hä, warum reden die jetzt mit mir? Ich gebe denen auch nur die Medikamente. Aber irgendwann, da war ich 17, 16, aber irgendwann bekommst du auch ein Ohr dafür. Dann stehen die schon am Fenster, warten auf dich, begrüßen dich mit einem Kaffee. Also damals hatte ich noch keinen Kaffee getrunken. Mit einer Cola, das war einfach toll.
Mhm.
Hat Spaß gemacht und du hast auch relativ gut verdient. Also ich
und du bist noch an der frischen Luft. Ne? Und du bist in der frischen Luft und kannst mit dem Rad Fahrrad rumfahren. Eigentlich gar nicht übel, stimmt, ja.
Genau. Und das Einzige, was halt doof war, es war mir dann halt insgesamt zu wenig Geld. Deshalb habe ich mir einen anderen Nebenjob gesucht und zwar als Kinderanimateur.
Kinderanimateur? Wo macht man denn das?
Bei Jack's Fun World, die größte Indoor-Freizeithalle Deutschlands in Berlin-Reinickendorf.
Ich wohne seit 14 Jahren in Berlin. Ich habe noch nie im Leben davon gehört. Du verarschst mich doch jetzt, oder?
Pass auf, du kennst schon die Band Materia?
Ja.
Und auch das Video von Endboss?
Nein.
Okay, dieses Video wurde auf jeden Fall dort gedreht. Es gab auch eine, habe ich nur durch Zufall gesehen, Verliebt in Berlin-Folge, die dort gedreht wurde. Also eigentlich ist es relativ bekannt.
Ich habe noch nie von gehört. Ja gut, aber man lernt ja auch nie aus. Ne? Ich habe ja auch, glaube ich, 11 Jahre oder 12 Jahre gebraucht, um zum ersten Mal in meinem Leben auf einen Fernsehturm hochzufahren. Von daher.
Ich war immer noch nicht da.
Du bist hier geboren, oder was?
Genau, ich bin in Berlin geboren, war immer noch nicht da.
Ist das normal. Ich war auch in meinem Leben noch nicht auf dem Kölner Dom. Doch einmal, stimmt. Und da bin
da
ich
war
geboren.
Ich allerdings schon.
Ja, ich bin ja auch Kölner.
Und ich als Nicht-Kölner war einmal in Köln auf dem Kölner Dom. Auch nicht
zack
schlecht.
Hoch. Ja,
nee, also, ich glaub, das liegt daran, dass der Fernsehturm da war immer so eine riesen Schlange vor. Ich war insgesamt schon dreimal da, aber dreimal war mir die Schlange zu lang.
Und nee, das war bei uns gar nicht. Aber das war auch irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Mitte November, blödes Wetter, trotzdem gute Fernsicht. Aber wir schweifen zu weit ab, wir haben nur noch 10 Minuten.
Wie immer.
Du warst Kinder, hör auf zu knistern. Was immer du knisterst, hör auf damit. Oh,
ich hör auf.
Das ist extrem laut, nehme ich dann hinterher im Rahmen.
Sorry, tut mir leid.
Nö, macht mir nichts. Ich kann ja was sagen. Kinderanimateur, ist das,
genau,
so, ist das so schrecklich, wie ich mir das vorstelle? Ich komme ja mit Kindern überhaupt nicht klar. Ne? Also,
es ist der absolute Horror. Ich habe Kinder vorher wirklich gemobbt, danach habe ich sie gehasst und jetzt liebe ich sie wieder.
Ah, okay, ich dachte, das wäre nachhaltig.
Pass auf, du musst dir vorstellen, das ist eine Halle, da gibt es Minigolf, da gibt es so eine kleine Bumperboote, die übers Wasser fahren, Trampoline, und so eine kleine Go-Karts.
Mhm.
Und ich sag mal so, wenn Kinder frei sind und die Aufsichtspersonen Kaffee trinken, dann sind Kindern die allerletzte Drecksgören.
Mhm.
Also wenn du denen dann sagst, zum Beispiel bei den Bumperbooten ist es halt so, die sollen dann immer zum Steg fahren, wenn Boot bald ausgeht. Und dann blinkt dann so eine Lampe und dann sollen die halt zum Steg fahren, aber da hält sich keine Sau dran. Dann machen die dich nass, dann ziehen die dich ins Wasser. Wenn du auf der Go-Kart-Bahn arbeitest, dann fahren sie dir hinten in den Hacken rein.
Und wenn du ihnen unmissverständlich klar machst, dass sie das lassen sollen, kriegst du hinterher noch Ärger mit den Eltern, ne?
Und mit dem Chef vor allem.
Und mit dem Chef, genau.
Ich hatte einen Stundenlohn von 3,50 Euro. Aber warum ich das gemacht habe, war halt, ich konnte dort viel arbeiten neben der Schule. Und ja, deshalb habe ich das gemacht.
3,50 Euro, ey.
Ja, dort war ich dann aber nach einem Vierteljahr oder halben Jahr am Süßwarenstand, der dort drin war. Dort habe ich auch mehr verdient, weil ich dort selber alles lagern musste, weil ich den quasi selber organisiert habe. Und ja, also Süßwarenstand habe ich dann auch noch, das war allerdings mein erster Job, gemacht.
Da würde ich mich echt durchfressen. Da würde ich mich echt durchfressen. Sowas wie Süßwarenstand wäre für mich tödlich.
War es für mich auch, aber weil du dich dort so viel bewegst, weil du so am Rennen bist, ich war auch mal Pizzabäcker. Also von daher, und man glaubt es kaum, ich habe wirklich jeden Tag Pizza gefressen und ich habe abgenommen.
Ja gut, ich habe auch mal in einer Pizzeria gearbeitet, aber als Kellner Pizzataxifahrer.
Ja.
Das war damals auf dem Land, da konnte man das noch so in Personalunion machen. Da war auch so, dass Pizza geliefert wird, war auch da noch nicht so weit verbreitet. Eigentlich diese paradiesische Zustände. Ja. Aber Pizza gemacht habe ich nie, also als Pizzabäcker nicht. Aber da haben wir auch die ganze Sommer auch immer gegessen und ist jetzt auch nicht so, dass ich da fett geworden wäre. Also da nicht.
Nein, das war halt schon meine erste Ausbildung.
Mhm.
Das war
als Pizzabäcker
deine Ausbildung? Systemgastronom.
Achso, Systemgastronom. Was ist denn das? Vapiano ist das, ne? Dann, oder was? Systemgastronomie Pizza?
Nee, Call of Pizza.
Mhm.
Da gibt es ja Pizza Max, Hallo Pizza.
Naja, diese ganzen Läden.
Genau.
Das ist aber standardisiertes, ist das ein standardisiertes Verfahren, oder? Du holst die Pizza aus dem Karton und schmeißt die in den Ofen, oder wie geht das?
Nein, um Gottes Willen, die wird schon frisch zubereitet.
Ah, okay.
Also ich kenne auch keinen einzigen Lieferant oder irgendwelchen meiner Berufsschulkameraden, wo das so ist, dass die Pizza ausgepackt wird und dann einfach nur in den Ofen geschoben wird.
Ich dachte, das wäre irgendwie so ein durchgehend optimierter Prozess schon. Ja.
Nee, soweit ist es zum Glück noch nicht. Also ich hoffe, da wird es auch niemals hinkommen. Und dann habe ich dort als Systemgastronom sehr viel Scheiße gebaut. Ich hatte zum Beispiel in ein Dieselfahrzeug Benzin getankt,
Weil du das wolltest oder weil du doof bist?
Weil ich doof bin.
Okay, alles klar.
Ich war auch derjenige, der sich vom Auto anfahren ließ, als er Kippen holen war, falls du dich erinnerst.
Nee, aber ich habe wahrscheinlich schrecklich gelacht, als du das schon mal erzählt haben solltest, oder?
Ja.
Vom Auto angefahren und Kippen
holen. Aber derbe. War vor 4 Wochen oder so.
Ah, okay. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich vergesse immer sofort, was wir geredet haben. Das ist mein Geheimnis. Darum klingt es jedes Mal so, als würde ich... Das heißt, alles, was du erzählst, kannst du zweimal erzählen. Es ist nicht so, dass ich so tue, als hätte ich davon noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, als hätte ich davon noch nie gehört. Das ist sicherlich auch
irgendwann
kirre,
wenn du dir wirklich alles merkst.
Versuchen tue ich es manchmal, aber das ist... Das tut man nicht tun. Weiter. Genau. Also du hast Scheiße gebaut und lass mich raten, du bist dann rausgeflogen in deinem ersten Lehrjahr.
Ja, rausgeflogen und gekündigt. Das war also Aufhebung des Vertrages.
Mhm.
Also ich wollte nicht mehr. Und dann kam so eine ziemliche Lodderphase in meinem Leben, wo ich mich dann halt mit Straßenmusik über dem Wasser gehalten habe.
Ach je.
Und war auch ein super Job. Also
verdient man da ordentlich bei?
Aber sowas von. Also mindestens 5 Euro die Stunde, normal waren 10, 15 Euro die Stunde, wenn es gut lief 20, 25 Euro.
Alles schwarz.
Und wir waren schlecht.
Und das dann auch alles schwarz,
also im Vergleich zu anderen. Bitte?
Und das dann auch alles schwarz.
Jein. Als Straßenmusiker gibt es ja so das Gewerbe, muss man ja nicht anmelden, aber es fällt... Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch darunter gefallen ist, unter das Reisegewerbe.
Mhm.
Da komme ich und zwar jetzt zu. Und zwar hatte ich dann eine Zweitausbildung angefangen als Reiseverkehrskaufmann.
Mhm.
Wenig Spektakuläres. Auf jeden Fall wurde ich dort dann auch wirklich gekündigt. Habe ich auch wirklich Scheiße gebaut, bereue ich auch zutiefst. Und habe dann angefangen mit Riesenseifenblasen.
Oh, da waren wir wieder bei den Kindern, ne?
Ja, genau. Und ja, das ist... Halt so eine 3-5 Meter langen Seifenblasen am Potsdamer Platz mache ich die oder hinterm Brandenburger Tor, ja, in Tegel halt oft.
Was heißt mache ich die? Das machst du immer noch?
Nee, das mache ich jetzt leider nicht mehr, weil mir die Zeit dazu einfach fehlt. Aber sobald ich jetzt wieder, wenn ich jetzt die Probezeit zum Beispiel nicht bestehen sollte, dann werde ich das als erstes wieder machen, um überhaupt Geld ranzukriegen.
Warum? Was ist der Thrill an diesem Job?
Das Geld. In erster Linie das Geld, muss ich leider ehrlich sagen.
Wie ist denn das, also machst du diese riesen Seifenblasen dann im Auftrag einer Firma, die dich bezahlt, oder ist das dann auch, du machst Seifenblasen, Leute werfen dir was in den Hut?
Das ist meistens der Fall, das Zweite. Mhm. Und zwar diese Rezeptur, die dahinter steckt, beziehe ich durch einen mittlerweile Freund, der jahrelang daran gearbeitet hat, dass die Seifenblasen auch 3, 4, 5 Meter lang werden. Und sich auch wirklich lange erhalten.
Mhm.
Und ja, hab selber mit ein bisschen experimentiert und ja.
Mit was experimentiert er doch? Mit Spülmittel oder womit experimentierst du? Oder habt ihr dann irgendwie so
genau, Spülmittel ist so die Grundvoraussetzung. Glycerin kommt noch rein. Mhm. Bestimmtes Waschmittel, Stärkeersatz. Ja, da ist wirklich wahnsinnig viel drin.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Aber es wird auch von Jahr zu Jahr besser.
Kein Wunder, dass die selbstgemachten, ne? Wenn die Pustefix-Dose leer war früher, hast du Spüli reingemacht und dich gewundert, dass die Seifenblasen nicht richtig gut kommen. Ja, kein Wunder.
Destilliertes Wasser.
Destilliertes Wasser ist der Trick?
Auch, ja. Destilliertes Wasser, Glycerin, Spüli, Stärkeersatz und ein bestimmtes Waschmittel.
Ein bestimmtes Waschmittel, und da sagen wir nicht welches. Aber du meinst schon ein bestimmtes Waschmittel so im Sinne von Omo oder sowas? Also eine bestimmte Marke oder eine bestimmte Zusammensetzung.
Du könntest jetzt auch sonst was nehmen. Also,
nein, ich meine jetzt...
Spülmittel haben wir immer zum Beispiel Fairy genommen.
Das ist toll.
Das ist auch immer geil, wenn du so siehst, bei Kaufland für 59 Cent bin ich da hingegangen, habe gleich 100, 200 Flaschen geholt. Die haben mich immer angeschaut wie sonst was.
Und haben die nicht gesagt, was verkaufen wir ihnen nicht? Sie sind Zwischenhändler oder sowas? Also
das dachte ich zwischenzeitlich auch. Also es gab oft, es hat nie einer was gesagt. Nie, weil wenn die eine Kassiererin nein sagt, gehe ich zur nächsten, weißt du?
Stimmt, ist also 100 Dinger Spüli kaufen. Alter Lachs. Ja, dann hast du, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit leider, dann hast du also große Seifenblasen gemacht und danach?
Ja, und danach habe ich mich wieder beworben wie ein Tier. Ich glaube, diesmal waren es nur 60 Bewerbungen oder 70 oder so. Und ja, jetzt bin ich halt seit 1.6. Azubi im KDW.
Das waren Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz. Ausbildungsplatz, sagt man. Alles Systemgastronomie oder auch
was
anderes?
Ganz, ganz breit gefächert. Also teilweise habe ich mich echt für Sachen beworben, wo ich schon wusste, als ich mich beworben habe, dass ich das bestimmt nicht mein ganzes Leben lang machen will. Aber erstmal was sagen, danach kann ich mich immer noch nach was Besserem umschauen.
Wo hast du die meisten Absagen gekriegt?
Boah.
Also für welchen Beruf?
Für Berufe, wo ein lückenloser Lebenslauf erforderlich war. Den ich ja nun mal, weiß Gott, nicht habe.
Was für welche wären das denn? Also einen lückenlosen Lebenslauf, also wer will einen lückenlosen Lebenslauf sehen?
Büro, alles was mit Büros zu tun hat. Nicht nur Bürokaufleute, alles was mit Büros, Bürokratie zu tun hat. Anders Jobs, wo du Action zeigen musst, wie zum Beispiel Systemgastronom, da achten die Leute nicht so drauf. Das ging auch wahnsinnig schnell im KDW, da hatte ich mich echt gewundert. Also es war ein Vorstellungsgespräch, am nächsten Tag kam die Zusage und lief alles innerhalb von einer Woche ab. War genial.
Und was willst du mal werden? Systemgastronom? Ist das ein Beruf?
Das ist ein Beruf, genau. Dann wirst du halt irgendwann Chef, Filialleiter, Schichtführer eines standardisierten Unternehmens wie Maredo, Blockhaus, McDonald's, Burger King, blablabla. Bla, 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 bla.
Es gibt auch total viel Systemgastronomie, die man alle gar nicht auf dem Schirm hat, ne?
Genau. Das ist nämlich jeder, wenn ich denen noch sage, Systemgastronomie, McDonald's.
Na, ich habe dann immer, ja. was mich sehr, sehr, also das Erste, also das ist tatsächlich auch, ich habe, also wo du gerade diese Steakläden, ist natürlich auch Systemgastronomie, habe ich nie drüber nachgedacht.
Auch Systemgastronomie, ja. Genau.
Und mir ist das erste
genauso
Mal aufgefallen.
Wie diese Cocktailbar, ich habe ihren Namen vergessen. Cocktailbar-Kette.
Barcelona.
Es gibt zum Beispiel Aral, sind auch Systemgastronomen teilweise. Hangdas, Rast und Tank.
Da, ja, und das wird nicht weniger, ne? Wahrscheinlich wird irgendwann...
Ikea, Heidepark.
Wahrscheinlich ist irgendwann... Heide? Ja. Stimmt, Ikea ist ja auch... Die haben ja auch Gastronomie da drin. Und das ist dann wiederum
ja,
System...
Genau.
Also Systemgastronomie im Systemmöbelhaus sozusagen.
So sieht's aus.
Krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich gibt's mehr Systemgastronomie als alles andere, oder?
Das ist gut möglich. Das wird auch immer mehr werden. Aber ich will trotzdem was ganz anderes machen, wenn ich dann irgendwann mal fertig sein sollte.
Und das wäre, mach's kurz, ich muss die Sendung beenden.
Alles klar, ich will selbstständig werden mit einem eigenen Lenkdrachenladen, wo man sich Drachen mieten kann. An einer deutschen Küste, wo man sonst nichts machen kann, wie zum Beispiel Friedrichskoog oder so.
Oder in Berlin-Tempelhof auf dem Flughafen, da sind auch ohne Ende
Drachen. Ja, das ist ja zu wenig Wind leider.
Das stimmt, und in Berlin haben die Leute zu wenig Geld, um viel für Drachen auszugeben. Dann lieber irgendwo an der Küste, wo Touristen hinkommen.
Ach, Laien. Wirklich Laien. Und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Stimmt. Ich auch
und
nicht.
Ich habe auch gegoogelt.
Aber vielleicht gibt es das auch aus gutem Grund nicht, weil man damit kein Geld verdienen kann. Kann ja auch sein. Ich muss Schluss machen. Ich könnte jetzt mit dir noch Blümchen pflücken gehen, aber das müssen wir dann ein andermal machen. Ich danke für deinen Anruf, Steffen.
Alles klar.
Gute Nacht.
Gute Nacht, wir sehen uns.
Ja, sehen? Na gut. Na dann, okay, hören bin ich einverstanden. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch. Das war die Late Line für heute. Morgen gibt's wieder eine Late Line, dann auch wieder mit mir. Und morgen hatte ich mir gedacht, passt gerade so schön in die Zeit, morgen gründen wir unsere eigene Religion. Ja, aber das taugt ja alles nichts mit den anderen Religionen. Ne? Wir sind viel besser. Ne? Sagen, also die eine Religion finde ich immer besser, die besser ist als die andere Religion. Und jetzt machen wir nämlich die beste Religion. Die gründen wir morgen. Ich habe noch keine Ahnung, was dabei rumkommt. Ich habe auch keine Ahnung, weil ich hatte das auf Twitter schon angekündigt, bin ein paar Fragen gefragt worden. Ich weiß es nicht. Lasst es uns morgen ausarbeiten. Wir haben ja viel Zeit. Morgen dann in der Late Line. Ich bin Holger Klein. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass nächste Woche dann sogar der Kollege Krause wieder hier für euch im Studio ist. Eine gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 Unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback. Lateline.de.